Wenn du magst, dann können wir reinstarten.
Ja, sehr gerne.
Sehr schön.
Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich ganz besonders freue, mal jemanden hier zu haben, der es wirklich lebt, dass das Wort mächtiger ist als das Schwert, die gute Mary. Hallo Mary.
Hallo Gregor, und das, wo ich doch schwerttragende Kriegerprinzessin eigentlich sehr verehre, wobei natürlich auch die Bardin, die sie mit dabei haben.
Ja, ja, das ist einfach großartig. Ja, ja, das stimmt. Aber das Wort ist mächtiger als das Schwert. Und das führt uns, oder mich beziehungsweise dahin, dass ich mal mit dir darüber reden wollte, wie es ist, eine Bestseller-Autorin zu sein. Was du für mich bist.
Ich frage ein paar, die ich kenne.
Naja, oh, da stell dein Licht nicht unter deinen Scheffel. Ich habe jetzt eben vorhin noch mal so ein bisschen geguckt und sagte mir so, Mensch, wenn man sich überlegt, also wenn ich jetzt hau dazwischen, wenn ich Mist erzähle, aber du hast jetzt in 4 Jahren eigentlich 5 Bücher veröffentlicht.
Das ist tatsächlich erschreckenderweise richtig.
Ja, ich dachte mir, Mensch, von Titanias Töchter aus dem Jahr 2022 bis zum aktuellen Buch Heaven's Lie. Das ist ja der erste Teil einer, wie nennt sich das, Duologie, ne, wenn es zwei
Dialogie,
Teile sind.
Genau, Dialogie,
ja. Genau, da dachte ich mir schon, Mensch, 5 Bücher in 4 Jahren und dazwischen auch noch mit Preisen überhäuft. Ne? Also,
ja.
Wow, Mary.
Ja, das ist also mein 14-jähriges Ich wäre sehr, sehr stolz auf mich. Das auf jeden Fall.
Das Schreiben war immer schon was bei dir, oder?
Ja, also es ist so ein bisschen Klischee, dass alle AutorInnen, die ich kenne, eigentlich in ihrer Vita stehen haben, wollte schon als Kind schreiben. Und ja, auch ich habe in der 3. Klasse in Schulheften meine ersten Epen verfasst. Tatsächlich habe ich halt mich auch viel anderweitig ausgelebt. Also ich habe halt viel Rollenspiele gemacht, ich habe viel Fanfiction geschrieben. Also tatsächlich, Titanias Töchter ist mein erstes komplettes Manuskript. Weil vorher hatte ich nicht die Konzentration, um so viel am Stück zu schreiben.
Ja, das ist echt krass. Du veröffentlichst ja auch, also richtig nicht Selbstpublishing, ne, habe ich gelernt, sondern richtig über einen Verlag, ne?
Genau, also man würde mich wahrscheinlich als Hybrid-Autorin bezeichnen, weil Titanias Töchter und Draußen habe ich im Self-Publishing veröffentlicht. Mhm. Und meine letzten 3 Bücher sind jetzt im Verlag erschienen, im Wunderzeilen-Verlag. Und ich werde wahrscheinlich in Zukunft auch wieder teilweise im Self-Publishing veröffentlichen bei Dingen, wo es passt.
Also ich stelle mir das so vor, wenn du so im Selbst-Publishing das rausbringst, so ganz stumpf gesagt, du schreibst also das Buch selbst und logischerweise und dann veröffentlichst du eigentlich, musst du alles selber damit machen. Also es vertreiben, es in Form quasi bringen, es irgendwo auf Portalen anbieten, Werbung dafür machen. Also so quasi, du bist dein eigener Verlag quasi.
Genau, das stellen sich halt viele immer relativ einfach vor. Tatsächlich hängt da sehr, sehr viel hinten dran. Also es ist ja nicht nur das Buch schreiben, sondern im ersten Schritt, wenn du es halt wirklich gut machst, und mittlerweile gibt es viele Self-PublisherInnen, die es sehr, sehr gut machen und professionell aufziehen und damit auch Erfolg haben. Du hast ein Lektorat da dran, du hast ein Korrektorat da dran, dann hast du jemanden, der die ganze Chose setzt, also im Prinzip eine druckfertige Datei dir vorbereitet. Das kannst du auch selbst machen, wenn du gut bist. Ich kann das selber. Ich habe lange in Agenturen gearbeitet und weiß, wie ich Sachen hin und her rücken muss. Auch mir passieren dabei Fehler bei Titanias Töchter. Mhm. Also das erste Buch, wenn man es im Self-Publishing rausbringt, da werden dir Fehler passieren. Man hat sie mir zum Glück alle verziehen.
Mhm. Aber ich finde das echt faszinierend, weil das ist so, also wir reden dann nicht, also wahrscheinlich sind es dann auch so auch Freunde und Leute, die man kennt, schätzt, wenn man so, man ist dann so unterwegs, wahrscheinlich in so Bubblets und so halt, ne? Im besten Fall.
Also viele stecken halt auch einfach viel Geld rein. Es gibt halt viele, die als freie LektorInnen Geld verdienen. Mhm. Und ich weiß nicht, wo aktuell der Satz ist, aber bei 4 Euro pro Normseite musst du, glaube ich, aktuell ansetzen. Ich würde eher sagen 6, wenn du einen guten Lektor oder eine Lektorin haben möchtest. Das kann sehr schnell sehr ins Geld gehen. Also eigentlich an einem Buch verdienen AutorInnen häufig am wenigsten, wenn sie vorher, oder es ist sehr schwierig, da wirklich ein, das, was du reingesteckt hast, wieder rauszuholen. wenn du denn nicht wirklich auch viel verkaufst.
Aber also es ist nicht so quasi wie ich, wie wenn man so Leute, weißt du, wenn man umzieht, weißt du, das bis zum gewissen Alter nötigt man ja Freunde im Prinzip, Freunde und Familie und so. Und dann irgendwann zeigen die einem den Vogel nach dem dritten Umzug, wenn du so anfängst in den 30ern zu sein und dann musst du anfangen, das erste Mal dich mit den Preisen zu beschäftigen, die professionelle Firmen dafür anbieten halt. Ja, also es ist tatsächlich wirklich von so der Anspruch schon da von Anfang an so eine, so das einfach professionell auch diese Tätigkeiten machen zu lassen halt. Ne? Also nicht Freunde zu zwingen quasi.
Nein, also wie viele Freunde hast du? Also ich habe einige Freundinnen, die professionell lektorieren oder aus dem Textbereich kommen und ganz viel mit Worten arbeiten, selber schreiben. Also du musst halt dann Leute haben, die das wirklich können.
Ja.
Dann bist du aber im Gegenzug verpflichtet, das auch für die zu machen.
Ah, okay.
Also ich habe auch entsprechende Lektoratsfortbildung und ich habe das auch beruflich gemacht, wobei es was anderes ist, einen redaktionellen Text, ne? Das sind zwei Seiten, die kannst du sehr intensiv lektorieren.
Mhm.
Wenn du statt zwei Seiten 200, 300, 400 lektorieren musst, ist das eine andere Veranstaltung.
Ja, ja,
und du musst nochmal auf andere Sachen achten.
Ja, es ist auch, das ist auch so ein Gedankenfehler, den ich habe. Es geht ja nicht darum, einfach zu gucken, ob die Rechtschreibung und der Satz Sinn macht.
Nee,
und so.
Das ist Korrektorat. Ne?
Ja.
Also Lektorat, also es gibt unterschiedliche Arten von Lektorat. Erstmal gibt es das Story-Lektorat. Das prüft halt vor allen Dingen, ergibt deine Geschichte Sinn? Hast du die Spannungspunkte richtig gesetzt?
Ja.
Hat die Protagonistin immer grüne Augen oder wechselst du die Augenfarbe, Haarfarbe, den Mittelnamen, irgendwas, weil du irgendwie im Tran warst, während du geschrieben hast? Oder ich bin so clever, sag mir, ich habe die Charaktere alle total im Kopf. Dann habe ich auf einmal 27 Charaktere und denke mir in der Mitte des Buches, Moment, Charakter 13, wie war denn da nochmal der Maiden Name, die Geschichte und was habe ich am Anfang des Buches gesagt, was die so macht und was sie ausmacht. Ne? Also da ist immer total clever, wenn man sich vorher was ein Dokument anlegt, wo alle Charaktere halt wirklich mit allem, was sie können, was sie haben, wie sie aussehen, angelegt sind.
Also quasi sowas wie die Bibel quasi für das Buch. So ein
bisschen. Ja, ja. Ne? Definitiv.
Das ist immer so eine Serienbibel, weißt du, wo schon so auch so alles so die Eckpunkte so drinstehen, man immer wieder drin schmökern kann und so. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich total, sonst verheddert man sich wahrscheinlich auch irgendwann. Ne? Aber das ist schon, also, das ist ja schon wie Mitschreiben so ein bisschen, oder?
Ja, also im Prinzip, bevor du das Buch machst, je nachdem, hast du ja sowieso, du machst ja ein Konzept. Was will ich? Was mache ich? Also du schreibst ja nicht drauf los. Wobei ich gehöre eher noch zu den Leuten, die wirklich drauf los schreiben. Aber auch ich habe vorher ein Konzept. Und meistens ist das auch so, ich schreibe meistens zuerst den Prolog und den Epilog, dann weiß ich, von wo ich nach wohin möchte und fülle das Ganze dann.
Okay, ja, weil es ist ja auch, also es ist ja viel, das ist ja viel so aus dem Fantastischen, also im Prinzip alles so aus dem fantastischen Bereich halt, ne? So ein bisschen Sci-Fi, ein bisschen Fantasy halt, ne? Ist ja alles so ein bisschen in dieser Richtung unterwegs halt.
Ja,
ne?
Ich finde es am spannendsten zu schreiben. Also ich mag auch Romance schreiben, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ne? Oder Krimi fände ich wahrscheinlich auch ganz cool mal. Aber ich mag halt wirklich das Worldbuilding und ich mag es, dass du wirklich aktuelle Probleme behandeln kannst, ohne dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, boah, jetzt hauen sie mir schon wieder den Klimawandel um die Ohren oder die Flüchtlingskrise oder sonst irgendwas.
Ja.
Wenn du mit so einer Heldentruppe dann unterwegs bist und gegen solche Sachen kämpfst irgendwo, dann hast du immer, als wenn du Babylon 5 guckst, dann hast du das Gefühl, die Truppe kann was reißen. So, es ist noch nicht alles verloren.
Ja, ja, das ist auch eigentlich am besten, wenn es, gerade das Sci-Fi war ja immer dann am besten, wenn es irgendwie dann doch einen Gegenwartskommentar auch gegeben hat, ne? Und es einem nicht so aufs Auge gedrückt hat, sondern es einfach so mit dem Subtext quasi mitschwang, ne? Und das finde ich schon faszinierend. Ich glaube, das ist auch eine ganz große Kunst, das zu schreiben, ne?
Ja, also das muss man halt auch, also ich mache das halt gerne.
Mhm.
Ne? Das, ich glaube, alle AutorInnen haben irgendwie so einen bestimmten Grund, warum sie schreiben oder auch einen bestimmten Stil, wie sie schreiben oder was sie vermitteln wollen. Und ich möchte halt immer so diesen Funken Hoffnung und auch dieses, man kann selber was bewegen, irgendwie in meinen Geschichten weitersagen.
Geil, wie Knight Rider. Ein Mann und sein Auto können etwas verändern. bei dem Schreiben, weil du das gerade gesagt hast, also du hast gesagt, es entwickelt sich so. Also das muss ich mir nicht so vorstellen, dass du von Anfang an sagst, das ist jetzt die Idee, das ist die Geschichte, das sind die Charaktere und das formuliere ich halt quasi noch aus, sondern während du schreibst, entwickelt sich quasi die Geschichte. Also du musst ja einen Endpunkt irgendwie haben, oder? Etwas, worauf du hinaus willst, oder?
Ja, genau. Also im Prinzip, meistens fängt es mit irgendeiner Idee an.
Mhm.
So. Also draußen da ist es irgendwie am einfachsten immer zu beschreiben. Draußen war so, wo ich gedacht habe, boah, wir verbringen so viel Zeit irgendwie drin. Irgendwann wissen wir gar nicht mehr, wie das draußen ist. Dann müssen wir Leuten beschreiben, wie das ist, wenn man nach draußen geht. Mhm. Dann dachte ich, oh, das ist eigentlich eine coole Prämisse.
Ja.
So, dann habe ich überlegt, so, wer könnte denn der Charakter sein, der nach draußen geht? Warum geht die nach draußen? Wen begegnet die? Was trifft sie da? Also meistens die Charaktere habe ich schon dann immer fertig, wenn ich anfange zu schreiben. Mhm. Da können immer noch mal welche dazukommen. Also gerade so die Statisten aus der zweiten Reihe, die erfinde ich halt unterwegs. Oder ich komme einfach an einen irgendwie Ort und stelle fest, oh, da ist dann noch Charakter XY, der kommt vorbei und viel mache ich dann einfach, weil ich es dann fühle oder weil das dann so passt. Aber ich habe schon, wie gesagt, so dieses Gesamtkonzept, das ist die Idee, das will ich vermitteln und da soll die Reise hingehen, das habe ich schon am Anfang und die Charaktere meistens auch und das Worldbuilding, was ist das für eine Welt? Wie funktioniert die? Warum sind die Leute so, wie sie sind?
Was meinst du, was brauchst du für Zeit für so ein Buch? Also ich kann es dir genau sagen, bei fünf in 4 Jahren, knapp ein Jahr, 10 Monate ungefähr für so ein Buch?
Ja, tatsächlich habe ich ja noch ein weiteres Buch geschrieben, was momentan noch Verlags, beziehungsweise ich bin noch dazwischen, ob ich es jetzt nochmal Verlagen anbiete oder es ins Self-Publishing gebe. Ich habe sehr viel mehr geschrieben und ich hätte auch noch mehr schreiben können. Aber ich bin ja auch immer so mit anderen Sachen noch beschäftigt. Mhm. Es hängt immer sehr davon ab. Das Schreiben braucht bei mir nicht viel. Das hinzusetzen und zu schreiben, da brauche ich meistens für. Und auch dieses, ne, was schreibe ich jetzt, wie schreibe ich mich jetzt, wonach fühle ich mich. Aber ja, ich könnte wahrscheinlich im Jahr, während ich andere Sachen noch mache, noch 2 Bücher schreiben.
Krass, das ist total krass. Ist das dann auch wirklich so, mit so, wie man sich das so vorstellt, so gut, wenn du beim Verlag bist, so mit so einer harten Deadline, weißt du, wo schon, weiß ich nicht, der Verleger hinter dir steht und sagt, du hast noch 3 Wochen Zeit, ansonsten, ne?
Meine Verlegerin kennt mich sehr gut, die plant viel Puffer ein.
Okay. Wo es ja nicht viel ist bei dir dann quasi an Puffer, nur wenn du so viel schreiben kannst. Ne?
Tatsächlich gibt sie mir sowieso schon relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen enge Deadlines, aber sie weiß halt schon, dass sie sich auf mich verlassen kann, dass das Manuskript dann und dann fertig ist. So, also ich habe jetzt Hell's Shoes ist jetzt fertig. Mhm. Das erscheint Anfang nächsten Jahres. So, das heißt, ich fange aber jetzt schon an für mein Buch, was 2028 im Wunderzahlen Verlag erscheinen wird.
Mhm. Okay. Das Hell Truth, ne, was jetzt ja Anfang nächsten Jahres kommt, das ist ja der zweite Teil von Heaven's Lie halt, ja, im Prinzip, ne? Und das ist ja eigentlich so dein erstes Buch, wo du mal eine Fortsetzung geschrieben hast, ne? Also ist es, im Prinzip ist es ja so, ne? Es sind 2 Teile, ist eine Geschichte im Prinzip.
Ja.
Ist das so eine andere Herausforderung noch, oder? Als eine Geschichte in einem Buch zu schreiben.
Ja. Ja, also viele fangen ja auch mit Reihen an. Ich habe mir gedacht, ich mache das nicht. Also Titanias Töchter ist irgendwie so geschrieben, dass da mehr passieren kann in dieser Welt, aber die Geschichte an sich ist abgeschlossen. Mhm. So. Und du musst auf ganz andere Sachen achten bei Heaven's Lie und Hell's Truth. Das war von vornherein klar, dass das 2 Teile werden, einfach, ne? Die Titel verraten es schon.
Ja, ja, klar.
Und ja, man muss vielmehr, was habe ich aus dem ersten Teil mitgenommen? Und vor allem habe ich jetzt das Gefühl, so, jetzt kommen Leute an, die haben gesagt, boah, das war so toll, und oh, wann erscheint denn der 2. Teil? Mhm. Oh Gott, vielleicht hassen die dich jetzt alle, wenn sie den 2. Teil lesen.
Keiner überlebt.
Dazu, ich sage nichts.
Nein, alles gut.
Ich habe 2 Enden.
Ah, okay.
Meine Verlegerin muss entscheiden, dann kann ich das im Notfall an sie weitergeben.
Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Aber zum Beispiel die Science-Fiction-Trilogie, die ich plane, da habe ich ja jetzt den 1. Teil auch fertig geschrieben und da bin ich halt auch schon im 2. Und das ist halt tatsächlich ein ziemliches Monster von einer Geschichte. Also, weil es über, also 3 Sachen einfach gibt, also diese 3 Teile und auch schon relativ genau, also da habe ich tatsächlich relativ genau geplant, was in welchem Teil passiert und wo, und da musste ich jetzt tatsächlich im 1. Teil ja auch schon Sachen anlegen, die sich dann im 3. Teil erst klären werden. Mhm. Da hoffe ich, dass ich mir das auch so gut aufgeschrieben habe, dass ich dann, wenn ich im dritten Teil bin, noch verstehe, was ich mir damit sagen wollte.
Aber das ist tatsächlich noch viel schwieriger. Wir als Filmfans wissen ja, wie schwierig Trilogien sind. Da gibt es ja immer entweder zwei Dinge. Entweder ist es war der erste Teil so ein Erfolg, dass man Fortsetzungen gemacht hat und dann wiederholt man oft das erste nur noch mal mit mehr Geld. Oder man hat einen Plan im besten Fall dafür. In deinem Fall hört sich's ja an, du hast einen Plan für so drei Bücher. Aber ist das abhängig davon vom Erfolg oder sagst du, das ziehe ich auf jeden Fall durch? Also selbst wenn ich nur 100.000 Exemplare vom ersten Buch verkaufe.
Wir können gleich mal über ungefähre Zahlen im Buchhandel sprechen.
Könntest ja rein fiktive Zahlen.
Also ich schreibe aus Spaß, aus Leidenschaft. Okay. Das ist meine Berufung. Ich will Geschichten erzählen und gerade die Space Opera, die ich da schreibe, das ist einfach Leidenschaft. Die schreibe ich so oder so. Und wenn nur du das liest, dann schreibe ich das nur für dich.
Krieg ich ein Hörbuch?
Nee, ja, Wahnsinn. Meinetwegen auch das. Ich lese dir das vor. Jeden Abend schicke ich dir eine Sprachnachricht. Ein Kapitel.
Das wäre super. Danke. Danke. Ich kaufe es aber trotzdem. Weißt du, ich bin so ein Supporter. Weißt du?
Ja.
Nee, aber das finde ich cool, weil du bist damit du bist dann halt nicht ganz so von den Zwängen abhängig. Bist du natürlich schon, weil du wahrscheinlich auch essen musst, gehe ich davon aus.
Ja, ich muss essen und ich sag mal, das wird ja aktuell halt immer schwerer, weil man einfach sagen muss, alles, was schreibt, ich will mich nicht beschweren, meine Bücher verkaufen sich gut. Ich bin weit davon entfernt, davon zu leben, aber im Gegensatz zu anderen Menschen zahle ich nicht drauf.
Das ist schon viel wert, ne?
Aber mein Freelancertum hat sich ja auch immer aus redaktioneller Arbeit, Marketingkonzepten und anderen Sachen gespeist. So, jetzt reden wir mal kurz über die sogenannte KI oder auch Sprachmodelle, die momentan von allen Leuten dazu genutzt werden, damit sie sich für Künstler halten können. Finde ich super schwierig. Ich verstehe den Drang zu sagen, hey, ich kann hier mal schnell ein Bildchen machen von meinem Rollenspielcharakter oder so. Kann ich total nachvollziehen.
Ja.
Dass Leute praktisch den Buchmarkt mit KI-Büchern überschwemmen, weil sie denken, damit werden sie jetzt reich, verstehe ich wiederum nicht so ganz. Also erstmal musst du eine ganze Menge von diesen Büchern halt schreiben lassen, damit da überhaupt irgendwas rauskommt. Und es zerstört natürlich einen Markt, ne?
Absolut, absolut. Aber es ist wahrscheinlich nicht unbestritten, dass es durchaus auch eine Zielgruppe dafür gibt, oder?
Ja, natürlich, klar.
Ja. Also
ich habe jetzt keine Angst, dass die Menschen, die meine Bücher lesen, jetzt sagen, oh, da greife ich jetzt lieber zu KI, vor allem, das ist ja auch nicht billiger. Aber es wird natürlich immer schwerer zu erkennen sein.
Ja, das ist
und gerade die Menschen, die halt E-Books oder einfach über Kindle Unlimited zugreifen, die werden das dann abrufen und dadurch wird der Markt halt einfach enger. Und es ist schade, weil es so viele echt begabte deutsche AutorInnen gibt, die super toll schreiben und die jetzt noch mehr ums Überleben kämpfen. Also die meisten können ja nicht davon leben. Die meisten machen es als Zubrot, also die große Herausforderung ist eigentlich, dass die meisten ja Freelance-Jobs haben, die auch irgendwo im künstlerischen Bereich sind oder im Dozierenden oder irgendwie Kultur, Bildung und da wird überall gespart oder es werden KIs und Praktikanten genutzt, anstatt halt Leute einzustellen. Und das setzt halt diese gesamte Kreativbubble aktuell noch unter Druck. Und es war ja noch nie einfach.
Nee, und es wird dadurch nicht noch, also es wird immer schwieriger werden, logischerweise halt, ne? Also gerade wenn ein Thema hochgeht oder sehr beliebt ist, ich weiß nicht, ich glaube dieses Dark Romans und solche Geschichten sind wohl, also ich kann dir nur sagen, ich bin immer nur, ich habe mit einem Auge in diesem BookTok auf TikTok rumgehangen, weißt du, und da habe ich viel darüber gesehen. Ich habe festgestellt, Bilder Bücher müssen Farbschnitte haben und total Drachen vorne drauf irgendwie und dann läuft's irgendwie anscheinend so ein bisschen, aber das sieht natürlich auch ganz oft so aus, dass du das wirklich, wenn du so ein Thema hast, was in ist, was von vielen geliebt oder gemocht wird, das kannst du natürlich super leicht dann von KI dir hunderte von oder tausend oder Millionen von Büchern schreiben lassen und immer dasselbe vom Gleichen haben halt, ne?
Ja, so, und es gibt natürlich auch AutorInnen, die sagen, oh, hier ist ein Trend, da schreibe ich jetzt relativ schnell was nach. Den Level an Professionalität musst du halt auch erstmal haben, das in dem Tempo dann auch hinzukriegen, finde ich auch total bewundernswert. War halt noch nie, also ich habe nie so den Gedanken habe, ich schreibe jetzt Bücher, ich werde berühmt. Ich habe halt schon relativ lange einen relativ realistischen Blick auf dieses ganze Ding. Ich liebe das Schreiben und ich liebe Geschichten. Ich bin total happy mit meinen wunderschönen Covern, die Vinakia mir designt.
Das ist ganz wichtig. Deine Cover sind großartig. Also wirklich ernsthaft. Also die sind, ob es nun Cosplay, Saves the Multiverse und so. Da gibt es übrigens jetzt nun so eine Ablegerserie von Big Bang Theory. Ich glaube, die haben dein Buch geklaut. So ein bisschen. Sonst juristisch nochmal klären lassen.
Ja, das werde ich sofort mit meiner Anwältin machen. Aber
auch Heaven's Lie. Weißt du, ernsthaft, da kannst du Leute fragen. Immer, als ich nur dieses erste Mal dieses Cover von Heaven's Lie gesehen habe, habe ich gedacht, wie geil kann ein Cover aussehen? Das ist großartig. Und nicht, weil ich über einen Engel an anderer Stelle noch podcaste. Weißt du, das ist wirklich, wirklich großartig. Also generell, diese ganzen Cover von dir, das ist wirklich High Class.
Ach, echt, danke.
Wirklich
ja,
ernsthaft.
Also Vinakia und ich, wir setzen uns ja vorher immer zusammen. Ich sage so ein bisschen, was ich mir vorstelle und sie setzt es dann tatsächlich um. Meistens moppert sie ein bisschen, dass meine Ansprüche zu hoch sind. Mhm. Aber sie macht das halt immer. Sie macht das ganz, ganz toll, auch für die anderen Verlagsautorinnen. Super, sie ist so talentiert und ich habe das ja die letzten Jahre, ich kenne sie ja auch noch nicht so lange. Also wir haben uns ja um Titanias Töchter rum 22 kennengelernt und sind halt so zusammengewachsen. Ne? Ich bin ja auch beim Verlag so seit Anfang an dabei und ihr Cover-Skills sind so exorbitant gewachsen. Also ich finde das richtig gut und mich freut es total, dass du Heaven's Lie, also das Cover so toll findest.
Ernsthaft, das ist großartig.
Vinakia und ich sind halt so ein bisschen so, weil es sich tatsächlich nicht so verkauft, weil auf Messen die Leute immer denken, oh, das ist irgendwas mit Romance. So. Und es dann eher nicht kaufen tatsächlich.
Komischerweise, oder?
Es ist total merkwürdig. Ich kann es dir auch nicht erklären. Ich habe jetzt mal so ganz groß daneben geschrieben mit Supernatural Vibes. Also das funktioniert tatsächlich. Oder mit so ein bisschen Hasbin Hotel Feeling. Also manche haben auch Angst, oh, ne, das ist bestimmt so voll christlich. Und nee, das ist einfach nur so christliche Mythologie. Aber das ist jetzt nicht, dass ich super gläubig wäre.
Voll christlich ist auch geil.
Ja, ja, ich bin nicht gläubig. Ist das denn ein Buch für mich?
Ich glaube ja. Aber es ist schon, nein, ich finde die wirklich großartig. Also ich finde, man sieht auch in der Entwicklung und wie gesagt, das von Heaven's Lie finde ich wirklich geil, das Cover. Also finde ich wirklich, wirklich großartig. Da verzichte ich auch gerne auf jeden Starschnitt, oh Gottes Willen. Ich meine Farbschnitt, was ich hörte, was so wichtig ist. Warum ist das eigentlich auf BookTok so wichtig mit den Farbschnitten? Ist das wirklich nur rein wegen Optik, wegen Regal, aber die stehen doch mit dem Buchrücken nach draußen irgendwie?
Nein, es gibt Leute, die stellen die mit dem Farbschnitt nach vorne und das ist auch eine Entwicklung, die ist, es hat 2021, glaube ich, angefangen mit den Farbschnitten in den USA. Das hat relativ lange gedauert. Der Wunderzeilen-Shop hat ja diese handgesprühten Farbschnitte auch eine Zeit lang gemacht. Und das war dann halt auch einfach was Besonderes und toll. Ich habe hier meine Ausgabe auch von der Unendlichen Geschichte mit Farbschnitt. Das sieht mega aus und für ein besonderes Buch. Das Problem, was ich halt sehe, ist, die Verlage haben es einfach komplett übertrieben. Jedes Buch hat jetzt einen Farbschnitt. Das ist, wenn ich in eine Buchhandlung gehe, ich weiß nicht mehr, wohin ich gucken soll, weil alles sieht irgendwie, oh, guck mal, ich bin besonders, das ist irgendwie voll anstrengend. Und ja, das wird halt auf TikTok und so, oh, das sieht so schick aus, das kann ich schön in die Kamera halten und so, das ist halt so hochgehypt worden, aber es lenkt halt auch von anderen Dingen ab.
Form folgt Inhalt normalerweise, ne?
Tatsächlich sagt ein Farbschnitt nichts über den Inhalt des Buches aus und wird sich dann häufig auch halt nur hingestellt. Und wir haben andere Probleme als Farbschnitte in der Branche.
Ja, definitiv. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei ein paar von diesen Videos, da war ich echt ein bisschen geflasht, so mit diesen schwarzen Seiten und so diesen Flammen, die da, also es ist ja, da habe ich mir gedacht, was für ein Riesenaufwand das auch im Druck sein muss und so. Und wie teuer das auch sein muss und so halt, ne, herzustellen.
Ja, mittlerweile geht es eigentlich. Also das sind ja Digitaldrucke meistens. Also tatsächlich, wenn du es von Hand mit Acryl wirklich besprühst, das ist aufwendig, das kostet dann auch einen Zehner mehr. Ansonsten ist das ja auch Buchpreisbindung, weil es einfach gedruckt wird. Und die Druckereien sind da alle oder fast alle heute so weit, dass sie das auch einfach machen.
Das heißt, der Buchpreisbindung ist ja das Buch kostet überall dasselbe im Prinzip. Ja. Ne? Sowohl digital wie auch analog, Gott, wie als Buch halt im Prinzip, ne? Als gedrucktes Buch. Ne? Ich glaube, digital ist es nicht mehr.
Nee, digital ist es nicht. Also im Prinzip, Buchpreisbindung bezieht sich auf das gedruckte Buch. Deshalb ist halt wichtig, sobald es digital gedruckt wird, besteht Buchpreisbindung an genau dieses Buch mit diesem Farbschnitt. Na, wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch mit einem handgemachten Farbschnitt hast, dann hast du eine handwerkliche oder künstlerische Leistung, die du draufrechnen kannst. Musst du auch, weil das ist halt echt ein Riesenaufwand.
Ah, und dann kannst du es teurer verkaufen.
Ja.
Okay, also diese Version des Buches quasi, das sind unterschiedliche Versionen dann, ne?
Ja, es ist nur das gleiche Buch, aber es ist praktisch eine künstlerische Maßnahme nach oben drauf gepappt. Das eine
Special
ist,
Edition halt, ne? Quasi. Ja. Also wenn ich das Buch ohne den Farbschnitt hätte, da wäre die Buchpreisbindung und ich durfte es nicht anders verkaufen, sondern es müsste überall den gleichen Preis haben. Sage ich aber, weiß ich nicht, die ersten 100 Stück hatten halt diesen handgesprühten, mit Acryl versehenen Farbschnitt, dann kann ich das für teurer verkaufen, obwohl das Buch dasselbe ist im Prinzip. Ah, guck an.
Okay. Als würdest du zum Beispiel einen extra schicken Einband nochmal rumgestalten oder sowas, ne? Also so ein Sleeve, den du nochmal handgehäkelt hast irgendwie.
Ich habe auch gesehen, es gab auch den Trend, weil ich weiß, wenn ich dann erstmal ein Booktalk, weil ich versacke dann in sowas immer, weißt du? Ich habe aber auch gesehen,
Zeit könntest du selber ein Buch schreiben.
In der Zeit könnte ich mehrere Bücher, zum Beispiel könnte ich mir auch Hörbücher auf jeden Fall anhören, wie man Bücher schreibt. Auf jeden Fall ist es wie bei Musik-CDs in den 2010er Jahren gewesen, wo dann plötzlich nur noch Alben liefen, wenn sie in so einer CD-Box waren, weißt du? Wo du noch einen Selfie-Stick und sonst irgendwas dazu gekriegt hast. Und das habe ich auch gesehen, dass es das bei Büchern auch gibt. Halt so richtig Bücherboxen, auch so mit allem Möglichen noch dazu, Duftkerzen und was weiß ich. Das ist ja im Prinzip auch so ein Trend, der wahrscheinlich darauf mit eingezahlt hat, ne? So ein
bisschen Optik, ne? Das gibt's halt auch schon ewig, ne? Also, als ich da in diese ganze auch Indie-Self-Publishing-Bubble reingerutscht bin, also erst war ich ja dann nur als Leserin und dann habe ich mir hinterher gesagt, oh, das kann ich ja vielleicht auch. Mhm. Da war das gerade total angesagt. Da kamen die allerersten Bücher in Buchboxen mit Kerzen und da wusstest du teilweise nicht, welches Buch ist denn jetzt auch in dieser Box drin und hat das passendes Zeug dazu. Das war eigentlich ganz spannend. Mhm. Mittlerweile finde ich es halt einfach, es ist halt zu sehr vermarktet. Es gab echt einige, die hatten total schöne Boxen und Sachen und auch handgecraftetes Zeug dabei und dann macht das halt auch Spaß. Mhm. Aber ich brauche halt nicht eine in der Fabrik gefertigte Kerze oder irgendwas haben. Das ist so, kann ich auch irgendwie nach Butlers gehen und mir einen Satz Kerzen kaufen.
Ja, das ist dann, ja, wie gesagt, da ging es ja, glaube ich, bei den CDs auch ja darum, dass dann einfach damit, weil die Charts ja umgestellt haben von verkauften Stückzahlen auf Umsatz, die es generiert. Und dann war halt der den meisten Umsatz gemacht hat, war halt am höchsten in den Charts. Und deshalb haben die ja mit diesen Boxen angefangen, weil die dann plötzlich, wenn du 50 Euro für so ein Album ausgibst, ist ja viel mehr wert, als wenn du 15 Euro ausgibst und so. Ich glaube, das hatte so einen Umsatzgedanken.
Ja, ne? Es war halt viele von den Indie AutorInnen, die haben das dann gemacht, vor einigen Jahren schon, dass sie schöne Buchboxen gemacht haben und dazu ein paar Goodies gelegt haben, um halt ihren eigenen Umsatz halt ein bisschen zu steigern, weil, wie gesagt, du wirst nicht reich, wenn du ein Buch verkaufst. Mhm. Und das fand ich eine total schöne Möglichkeit, wenn du dann halt irgendwie für 40 Euro so eine Box gekauft hast, wusstest du, okay, jetzt habe ich auch die Autorin cool unterstützt und habe jetzt so eine schicke Box, über die ich mich freuen kann und kann mir hier noch so eine Kerze an die Wanne stellen. Das finde ich halt cool. Ich sehe es halt persönlich nicht unbedingt ein, dann wirklich große Unternehmen damit noch weiter zu stützen, weil ich halt einfach sehe, wie viele tolle kleine Geschichten es gibt. Also ich bin halt in dieser Indie-Bubble total drin. Was nicht heißt, dass ich nicht auch Bücher von großen Verlagen kaufe, da sind auch einige tolle AutorInnen.
Wenn jetzt da draußen jetzt 5 Millionen Hörer sagen, Mensch, wir möchten gerne von der guten Mary ein Buch kaufen. Da gibt's ja diverse Möglichkeiten. Ne? Man kann das im Wunderzeilen-Shop natürlich bestellen. Ne? Bei dir, glaube ich, über die Homepage, aber das ist, glaube ich, dasselbe halt im Prinzip. Ne?
Ich habe keinen Shop, deshalb meine Links verweisen auf den Wunderzeilen-Shop.
Oder natürlich beim bösen A letztendlich oder im Buchhandel halt. Ne? Und ich habe mir sagen lassen, am besten wäre beim Verlag oder direkt oder im Buchhandel bestellen halt. Ne, so von dem, was übrig bleibt halt. Ne?
Am allerbesten, also für mich ist es super natürlich, wenn man mich auf einer Messe besucht und ich das Buch direkt aus meinem persönlichen Bestand verkaufe, dann bleibt am meisten Geld bei mir.
Okay.
So. Ich persönlich empfehle tatsächlich, in die Buchhandlung um die Ecke zu gehen, zu sagen, hey, hier, da dieses Buch vom Wunderzeilen Verlag von der Mary Stormhouse, könnt ihr mir das bestellen. Weil so lernen die Buchhandlungen auch unser Sortiment kennen. Und denken sich vielleicht, oh, das ist aber ein gutes Cover, das sieht ja professionell aus. Das haben wir beim Indie-Verlag gar nicht so erwartet.
Aber meinst du, ist es so, dass es dieses Vorurteil dann gibt? Also, das ist nicht, es muss ja irgendeine Auswahl im Buchhandel geben, warum Bücher da sind und nicht. Das klar, werden Verkaufszahlen sein, weiß ich nicht, wenn der neue George R.R. Martin Roman rauskommt, wird der wahrscheinlich pauschal in den Buchhandlungen stehen. oder Stephen King Beispiel. Ich wäre jetzt nur so für mich ein Beispiel. Da wird wahrscheinlich keiner im Buchhandel überlegen, ah, stelle ich mir den neuen King jetzt wirklich rein oder warte ich mal, ob den überhaupt einer will. Aber wo ist dann die Grenze? Also die müssen ja irgendwann überhaupt zu solchen Künstlern geworden sein oder solche Umsätze gemacht haben. Ich meine, man gibt doch sicher auch neuen Künstlern oder neuen Büchern eine Chance, oder? Also wie machen die Auswahl? Hast du da eine Idee?
Also es ist wahnsinnig schwierig, in den Buchhandel zu kommen. Also wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Ne? Wenn du als Indie es irgendwie schaffst, mit ganz viel Werbung und so in eine Bestsellerliste zu kommen, dann kommst du natürlich in den Buchhandel. Es gibt eine Handvoll wirklich passionierter Buchhändler in Deutschland. Es gibt das Otherland zum Beispiel in Berlin und ein paar andere Buchhandlungen, die wirklich handverlesen Bücher kaufen von kleinen Verlagen, von Indie-Verlagen. Die haben natürlich auch die großen Sachen bei, aber die wirklich sagen so, wir wollen die ganze Bandbreite und wir empfehlen das und wir sind da mit Herzblut dabei. Mhm. Es gibt auch Buchhändlerinnen, die mich entdeckt haben und wo ich weiß, da stehen dann irgendwo ganz weit weg Bücher von mir in einer Buchhandlung. Freut mich total. Aber die Realität für ganz, ganz viele Schreibende sieht halt so aus, wenn du in die Buchhandlung kommst oder denen was von dir anbietest, wirst du erstmal ausgelacht. Also nicht so, also ich war hier bei uns in der Buchhandlung, habe halt auch Leseexemplare gewartet. Ich war damals gerade mit dem Seraf ausgezeichnet worden, der wirklich einer der größten, der größte Preis eigentlich der deutschsprachigen Fantastik ist. Und dann hat man mich halt immer wieder vertröstet und gesagt so, ah nee, also ich verstehe das. Buchhandlungen müssen halt auch Geld verdienen. Das wird alles nicht einfacher, haben wir gerade schon geklärt. Für die ist es natürlich einfacher, einfach die Bücher zu bestellen, wo man weiß, die laufen sowieso. Das sind die, die die großen Verlage ihnen empfohlen haben, wo die Vertreter vorbeikommen und sagen, hier, das sind unsere Trends. Ist natürlich viel einfacher, als wenn man sagt, okay, ich lege mir hier zusätzlich noch von 20 Indies irgendwie Bücher ins Regal. Weil da hast du natürlich auch ein Auftrag. Also da musst du ja auch dran gehen und den Leuten sagen, hier, diese Bücher haben wir auch nochmal, lesen Sie da mal rein. Ist extra Aufwand, verstehe ich alles.
Ja, klar.
Macht es aber nicht besser. Vor allem, da Buchhändler die Möglichkeit haben, Bücher wieder zurückgehen zu lassen. Gehen zu lassen.
Wie heißt das nochmal? Das hat doch so ein Wort, ne? Was es dafür gibt. Das ist einfach nur Retoure oder so. Ich glaube, da gab es sogar. Also auf jeden Fall, soweit ich das verstanden habe, ist es so, dass, also wenn eine Buchhandlung sagt, ich kaufe von jetzt Mary, da stelle ich mir 10 Bücher hin.
Ja.
Ne? Und jetzt böse gesagt, die kauft keiner. Können die nach Summe X an Zeit, sagen wir nach 2 Jahren oder so, sagen, nee, wir retournieren die, wir schicken die zurück, weil wir haben die nicht verkauft. Und dann müsstest, gut, wenn du jetzt zum Beispiel selbst Publisher wärst, würden die dir auch zurückschicken und du müsstest quasi die zurücknehmen im Prinzip.
Genau, und ich müsste das Geld, was sie mir im Vorfeld gezahlt haben, wieder zurückgeben.
Weil das ist ja ein ganz großes finanzielles Risiko, was irgendwann auf einen lauern könnte.
Genau, also 2 Jahre ist es nicht. Der Buchhandel ist wahnsinnig schnell geworden. Normalerweise geben die Bücher schon nach ein paar Wochen zurück, wenn das nicht läuft, also maximal ein halbes Jahr. Ich kenne es halt, ja, ich habe es zu so 1, 2 kleineren Gelegenheiten schon mal erlebt, aber nichts Dramatisches, muss man jetzt dazu sagen. Andere hatten da mehr Pech. Also deshalb bin ich auch kein Fan von großen Auflagendrücken. Ne? Also weil wenn du ein paar tausend Bücher irgendwie kaufst und dir ins Lager stellst. Mhm. Also ein Schritt zurück. Es gibt 2 verschiedene Arten von Self-Publishing.
Ja.
Es gibt das, ich drucke das Buch selber, stelle es bei mir in den Keller und nehme es mit zum Messen und ansonsten können die Leute das E-Book kaufen. Oder wenn man es professionell macht, kauft man sich eine ISBN und sorgt dafür, dass das Buch im Buchhandel auch zur Verfügung steht. Dafür muss man ins Verzeichnis der lieferbaren Bücher und in eine Auslieferung. Das macht man normalerweise über einen Zwischenhändler. Der Wunderzeichen Verlag bietet das zum Beispiel auch an. Das heißt, ich rufe dann meine Zwischenhändler an und sage, hallo, ne, irgendwie im nächsten Jahr erscheint ein neues Indie-Buch von mir. Könnt ihr das schon mal im Programm vermerken? Hier ist das Cover, so und so viel wird das kosten, bla bla bla. So, dann wird das in den Katalog aufgenommen. Buchhandlungen, die Thalia oder so, können das schon sehen und sagen, ah, das sieht aber interessant aus.
Ja.
Oder vielleicht auch nicht. Und dann werden diese Bücher, wenn ich die drucke, muss ich die halt zu einem bestimmten, im Vorfeld abgestimmten Satz an dieses Lager schicken, weil Buchhandlungen kriegen ja ihre Bücher irgendwo her.
Ja, ja, klar.
Die kommen ja nicht von mir oder vom Verlag. Die werden allen in Zentrallagern gesammelt. Da gibt es einige halt in Deutschland, von wo die ausgeliefert werden. Und das heißt, wenn dann die Thalia um die Ecke jetzt sieht, oh, heute Morgen brauchen wir noch dringend 4 neue Stormhouse, dann bestellen die halt am Lager und dann kommen die am nächsten Tag über die Auslieferung halt.
Mhm.
Das ist deshalb, die ganzen Buchhandlungen sagen ja immer, hier, bis morgen ist es da.
Stimmt, das ist auch so. Also ich kenne das auch noch von früher, dass wenn man was bestellt hat, da ist ja noch so klassisch hingegangen. Man kann sich ja auch anrufen mittlerweile.
Ja.
Vielleicht gibt es sogar Online-Shops in den
Büchern. Du kannst es auch online, ne? Bei denen normalerweise bestellen, ja.
Kenne ich das auch noch, dass die bestellt haben und dann wirklich, dass immer am nächsten Tag da war und am nächsten Tag konnte man es auch echt abholen. Das ist nicht viel Zeit vergangen, wie in Autowerkstätten so ein bisschen. Das wurde immer so gefühlt just in time dann doch geliefert halt, ne? Das ist ja bemerkenswert, wie schnell das dann geht.
Ja, ja? Das ist halt... Ne, die Auslieferung ist halt so organisiert, dass sie das dann möglich macht. So, dieser Service kostet natürlich. Mhm. So, das heißt, du musst dir halt überlegen, welche Bücher möchte ich zu wie viel Stück am Lager haben?
Mhm.
Weil, du darfst nicht vergessen, also es kostet Lagerkosten, es kostet Versicherungskosten. Wenn du es, Moment, was kostet noch was? Ja, das ist es, glaube ich. Also Lagerkosten, Versicherung.
Transport wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, Transport, so. Und dann ist es ja so, dass du jetzt da viel weniger von abkriegst. Du musst praktisch den Service-Dienstleister, über den du das machst, im Normalfall noch bezahlen.
Mhm.
Und natürlich musst du auch, wollen die Buchhändler was noch daran verdienen. Das heißt, du als Autor verdienst halt sehr viel weniger daran, als wenn du es jetzt auf der Messe um die Ecke verkaufst.
Aber wahrscheinlich ist das Möglichkeit, also zu einmal ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da noch mehr verkaufst, ja auch dadurch gegeben halt, ne?
Ja, aber dann musst du halt wirklich dafür sorgen, dass die Buchhändler wissen, dass es dein Buch gibt. Das heißt, du musst die Buchhandlung anschreiben, da vorbeigehen, sagen guten Tag.
Mhm.
In 9 von 10 Buchhandlungen werden sie dir sagen, brauchen wir nicht oder ja, schicken sie uns mal eine E-Mail und dann wirst du nie wieder was von denen hören, weil es natürlich Aufwand ist, dieses Buch, was sie nicht kennen, den Leuten anzudrehen.
Also wenn ich einen IBAN gelisteten Autoren quasi, IBAN war das richtig, nee, IBAN nicht, oder?
Das ist, was hinten drauf steht.
Ja, okay.
ISBN.
IBAN, Gott.
IBAN ISBN. Ist
Bank. Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt dich unterstützen möchte, wenn du nicht, ist es besser, in den Buchhandlungen zu gehen und sagen, kann ich bitte das neue Buch von Mary? Hä? Und wenn die es bestellen, ist es wahrscheinlich tendenziell besser, als wenn die es da liegen haben, weil dann hast du einen sicheren Verkauf im Prinzip, wenn die es extra für dich bestellen müssen, also aus diesem Lager.
Genau. Halt,
wenn es da liegt, könnte das Risiko sein, dass es irgendwann zu dir zurückgeschickt wird. Also wäre das gar nicht so schlecht, aber man könnte es in jeder Bücherei bekommen, also in jedem Buchladen. Also dadurch, dass du diese Listung hast, kann ich egal wohin in jeden Buchhandel gehen, die finden das im System und sagen, morgen ist es hier.
Genau.
Das ist schon geil.
So. Ja, na? Also ich finde das total schön. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man im Verlag ist. Zum Beispiel bei meinen Self-Publishing-Büchern. Ich habe Titanias Töchter jetzt aus dem Buchhandel rausgenommen, weil es ist einfach nicht gefragt. So, ich mache dafür auch keine Werbung, es ist mein Erstling. Ich werde das vielleicht irgendwann in einer neuen Fassung rausbringen, wenn ich noch mehr in dieser Welt geschrieben habe. Draußen hat ein Seraph gewonnen, das verkauft sich immer mal. Ne? Jetzt auch nicht zu Hunderten jeden Monat, aber das verkauft sich einfach.
Mhm. Okay, das ist schon ein komplexes Thema halt, ne?
Ja, total. Also, so, und du hast ja auch, wir haben auch nicht über Cover gesprochen, die musst du ja auch irgendwie machen, Design, also beziehungsweise, ne, wie Nacker in meinem Fall. Aber wenn ich ein Indie-Autor bin, dann muss ich halt auch gucken, welches Cover mache ich dann.
Du musst total viel bezahlen, wenn man so, also du musst ja im Prinzip alle diese Geschichten bezahlen halt, ne? Und ich kann das schon verstehen, dass da immer weniger bei von hängen bleibt und so. Ich habe tatsächlich mal Bücher gekauft bei jemandem, der auch im Self-Publishing ist und der das auch über TikTok bewirbt und der ist auch immer auf Messen. Und bei dem ist es so, dem schreibst du quasi eine Nachricht auf TikTok und so und dann bezahlst du es halt per PayPal und der schickt dir das Buch. Also das ist so wahrscheinlich so dieses, das ist wahrscheinlich so jemand, der hat dann 100 Millionen Bücher oder je nachdem, wie viel er drucken hat, lassen bei sich im Keller und verschickt es einfach von sich zu Hause halt. Ne? Diese Möglichkeit gibt es dann auch. Aber du hast halt die ganze Werbung halt auch wirklich, um die du dich kümmern musst halt. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Das macht ja keiner für dich.
Aber das musst du meistens, wenn du im Verlag bist, auch machen. Also ich müsste auch nochmal deutlich mehr Werbung machen für meine Bücher. Aber dann ist halt auch immer die Frage, wie viel Werbung will ich da reinstecken, ne, um noch mehr Menschen zu erreichen? Ich könnte ja auch in der Zeit ein anderes Buch schreiben.
Obwohl ich das Gefühl habe, dass diese ganze Szene sehr, sehr aktiv ist. Also nicht nur dieses BookTok und so, das ist natürlich komischerweise, also ein visuelles Medium halt, ne, was eigentlich Videos halt macht, scheint da ein großer Treiber zu sein, was so AutorInnen und so angeht, so in meiner Wahrnehmung zumindest. Ne, da ist ja relativ viel los. Und ich habe auch gesehen, war schon sehr begeistert, wenn ihr beim Wunderzeilen-Shop, wenn ihr auf diversen Messen wart und so, ich habe dich unter anderem auch gesehen, wie du Messestände auf- und abbaust und Kartons zusammenstaust und so, dachte mir, ach, wie damals bei der Babcon, sie sagt mir, was ich machen soll und ich stehe da nur und ich versuche noch wegzukommen und so.
Ja, das war ja. Noch.
Ja, ja, und dann dachte ich mir aber, da wird schon bemerkenswert viel Werbung auf Social Media gemacht, ne? Das ist wahrscheinlich die einfachste und günstigste Möglichkeit, das auch zu machen.
Ja, letztendlich viele Verkäufe. Ja, du generierst auch darüber Verkäufe, aber da musst du halt auch immer rechnen, wie viel Zeit musst du da reinstecken.
Ja,
also,
ja.
Um wirklich viel mehr Verkäufe zu generieren, musst ich halt viel aktiver sein, auch mehr Videos machen. Dann kannst du mal überlegen, wie viel Zeit ist das, die da am Tag drauf geht. Also gerade TikTok musst du wahnsinnig viel an Videomaterial machen.
Ja, um den Algorithmus zu füttern.
Naja. Ja.
Bei dieser Geschichte mit dem Buchhandel, da hast du ja auch Thalia und so erwähnt, ne? Thalia, ich sag das immer falsch. Amazon ist ja da auch halt logischerweise ein großer Player, bei dem natürlich auch viele bestellen, weil man da einen Account hat und das ist meistens am nächsten Tag da, machen wir uns nichts vor. Gibt schon Gründe, warum Leute bei Amazon bestellen halt, ne? Aber das bedeutet, dass die machen das auch so, dass sie sich die Bücher dann, wenn die Bestellung kriegen, auch über die dann erst beziehen oder lassen die sich das schon, also bei mir wirkt es immer so, als würde da viel vorrätig sein bei denen.
Also Amazon hat tatsächlich einen Vorrat.
Ja, ne?
Also Amazon bestellt im Vorfeld und sieht das bei der Thalia, ist es ein bisschen anders, glaube ich. Ja, aber klar, das sind total wichtige Player und das ist gut, wenn man bei denen irgendwie gelistet ist. Und ich finde es auch ganz cool, dass ich weiß, dass von meinen Büchern immer was bei Amazon vorrätig ist. Also ich hätte jetzt zum Beispiel gar nicht die Nerven. Also klar, wenn du sagst, hey, kannst du mir dein nächstes Buch schicken, dann mache ich das für dich total gerne. Und wenn mich irgendwie 3, 4, 5 Leute anschreiben und fragen, mache ich das auch super gerne. Aber ich hätte keine Lust, irgendwie
ein Versandhandel zu sein.
100 Bücher rauszuschicken, kurz um den Erscheinungsdatum. Das ist so. Weißt du, wenn ich die alle signiert habe, dann reicht mir das schon. Wenn ich jetzt noch unterschiedliche Absenderkärtchen fertig
muss, ne?
Weil dann bin ich letztendlich, wo ich sage, boah.
Ja, da wird es irgendwann mehr als nur Arbeit, ne?
Ja, dann, also ich mache es ja wegen des Schreibens und weil mich das Schreiben erfüllt. Und ich freue mich über jeden, der meine Bücher liest und da begeistert ist. Und ich freue mich auch auf Messen mit den Menschen zu reden. Ja, aber irgendwo muss ja auch Geld von irgendwelchen Sachen hängen.
Absolut, absolut. Aber wenn noch mal ganz kurz wegen Amazon, wenn die, also ich habe auch diesen Eindruck, dass die da irgendwie das im Lager bei sich haben, ne? Weil die sind ja auch, wenn du da bestellst, das ist ja auch beim Buch, das ist meistens noch so fast sofort unterwegs und so. Heißt das aber, die würden auch irgendwann sagen, ey, wir haben die nach 3 Wochen nicht verkauft, wir schicken die wieder zurück? Weil da könnten ja Mengen zusammenkommen, die wirklich ein Problem werden halt, ne?
Amazon macht das tatsächlich, würden sie auch irgendwann vielleicht machen, weiß ich jetzt gar nicht so, aber tatsächlich ist es bei Amazon noch nicht passiert.
Okay.
Also weil Amazon die Bücher halt auch sehr lange einfach vorrätig hält.
Okay, das wiederum, bei aller, sie sind immer böse, ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
Das ist halt, ja auch, ne? Zu viel Aufwand, das zurückzuschicken. Also,
ja. Ach du, die haben schon ganz andere Sachen nicht zurückhaben wollen. Weißt du, ich habe mal aus Versehen, also warum auch immer, habe ich einen Drohnenmotor mal von denen geschenkt bekommen. Also das wussten die selber nicht, warum. Weißt du, ich musste Leute fragen, was das ist, was ich da geschickt bekommen habe. Und dann habe ich denen gesagt, hier, ihr habt mir irgendwie fehlerhaft ein Paket geschickt, da war so ein kleiner Drohnenmotor drin. Und dann haben die gesagt, sorry, ja, kein Problem, können Sie einfach entsorgen. Hab ich gesagt, wie entsorgen? Wollt ihr das nicht zurück? Nee. Habe ich gesagt, Wahnsinn. Danach sind kurz darauf öfters mal, und es war jetzt nicht irgendwie, dass einer mir das geschickt hat oder so, sondern sind ein paar Bestellungen irrtümlich bei mir gelandet. Und ich hatte kurzzeitig den Verdacht, dass die versuchen, mit mir ein Lager bei mir aufzumachen.
Ach,
weißt
so,
du,
ja, das kann immer sein.
Die Straße
sein, ja,
mit Drohnenmotoren versorgen muss und so. Weißt du, so weit ist es aber nicht gekommen und so. Ja, gut, aber Also so stelle ich mir das halt wirklich dann vor, dass die dann halt irgendwo eine kleine Palette zumindest haben, wo sie halt diese ganzen Bücher haben, auch wie gesagt auch von kleinen oder Indie-Autoren, und die dann halt wirklich auch vorrätig haben, damit sie diesen schnellen Versand machen können. Das ist denen wahrscheinlich in dem Moment wichtiger halt, ne? Und wie du schon sagst, wahrscheinlich fällt das in dieser Masse, was die so verschicken, einfach auch, geht das auch ein bisschen, wahrscheinlich wäre es wirklich vom Aufwand zu groß, es immer zurückzuschicken halt, ne?
Ja, die verkaufen das ab, die haben halt auch Zeit, ne? Das ist ja nicht wie der kleine Buchhalter, der sagt, oh mein Gott, wir haben keinen Platz mehr, dann schicken wir die 50 Bücher zurück.
Stimmt, das ist ja auch noch ein Punkt. Wenn sie es nicht verkauft, ist es ja nicht nur totes Kapital in böse gesagt, sondern es müssen ja auch neue Bücher rein halt und so, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen halt, ne? Ich finde, das ist schon sehr spannend, dieser ganze Vertrieb, was da dran hängt. Also das wirkt ja mehr, als dass du damit mehr beschäftigt bist als mit dem eigentlichen Schreiben.
Ja, also es gibt halt ganz viele Menschen, wo ich es auch sehr bewundere, die fahren halt jedes Wochenende auf eine Messe, auf einen Mittelaltermarkt, auf irgendeine Veranstaltung, verkaufen da ihre Bücher, sind dann, sobald sie zu Hause sind, machen ihre Päckchen fertig, Buchboxen, versenden die. Das ist halt dann letztendlich auch irgendwo ein Fulltime-Job, aber ein sehr schlecht bezahlter.
Ja, ist Passion
halt. Und du kannst es halt auch nicht rechnen. Ja, aber meine Passion ist ja das Schreiben. Meine Passion ist ja nicht Instagram-Videos machen oder Päckchen packen.
Ja, aber es so Auftritte auf, also was heißt so Conventions oder Buchmessen und so, da reden wir ja nicht wahrscheinlich nicht unbedingt über die Frankfurter Buchmesse oder so, sondern auch wahrscheinlich viele kleinere Sachen auch halt, ne?
Ja, oder genau. So, ne? Also das ist dann halt, wenn du halt auf kleinen Buchmessen unterwegs bist, dann musst du jetzt, ich gehe total gerne auf die großen Buchmessen. Ich liebe die Leipziger Buchmesse, ich liebe es da auf Panels zu sein, zu sprechen, unseren Buch-Cosplay-Wettbewerb, den ich da jetzt seit einigen Jahren, boah, lese nächstes Jahr mal fünfjähriges. Das finde ich ganz, ganz toll. Also Frankfurter Buchmesse sind wir jetzt nicht mit dem Stand, aber wir werden wahrscheinlich ein paar andere Sachen machen und ja.
Das ist auch spannend. Ist das auch so, hast du auch sowas schon mal gemacht, so dieses, weiß ich nicht, Lesung in der Buchhandlung, ne? Also irgendwo, also eine Lesung halt.
Ja, ich habe schon mehrere Lesungen gehalten tatsächlich. Die Buchhandlung, da kommen wir wieder zum Thema, die gucken mich dann komisch an, so, wer sind Sie denn? Sie sind nicht Sebastian Fitzek, gehen Sie bitte wieder.
Aber Sie haben gesagt, Sie wären Sebastian Fitzek, als Sie uns die Mail geschrieben haben und so. Vielleicht ach, da machen. Haben Sie mich falsch verstanden. Ich meinte...
Oh nein, Mann. Ich bin tatsächlich schon für Lesungen gebucht worden. Mhm. Tatsächlich, ich durfte... Ich kann die Jahre nicht mehr auseinanderhalten. War das dieses Jahr? Ich war, glaube ich, dieses Jahr im März auf Burg Lind. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Lesungsreihe, die Fantastische Nacht. Da kannst du halt auf dieser Burg lesen. Und
Das hört sich cool an.
Ja, es ist super schön und es wird halt von dieser Burg veranstaltet und auch vom Fantastik-AutorInnen-Netzwerk, dem Pan e.V., ein ganz toller Verein, wo ich halt auch Mitglied bin. Weil Netzwerken ist super wichtig. Also erstmal kann man sich mit anderen AutorInnen kurz schließen und ganz viel lernen, aber man kann sich halt auch über solche Möglichkeiten wie Lesungen oder so austauschen.
Aber es ist, ich glaube, da kommt sich ja auch noch gut was zusammen. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein richtig geiler Moment ist. Wenn man dann so sitzt und dann sitzen da irgendwie, weiß ich nicht, man sitzt es immer gut, aber wenn dann so 20 Leute vor einem sind und man einfach aus seinem Buch vorliest, so seine eigenen Texte und so. Ich glaube, das ist schon echt ein cooler Moment.
Ha? Also mein absoluter Lieblingsmoment war halt einfach der Moment, wo ich erstmal zu spät zu Sera Verleihung bekommen, weil ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich den gewinne. Mhm. Und wir mussten ja noch unseren Stand irgendwem übergeben. Mhm. So. Und dann sind wir halt dahin und saßen halt auch ganz, ganz hinten und meine Freundin hatten noch ein nettes Plakat gemacht und ich war im Astarion-Cosplay, ne? Also der Vampir von Baldur's Gate 3. Mhm. Und wie gesagt, hatte nicht damit gerechnet und dann kam die Laudatio zum besten Indie-Titel und in dem Moment haben wir halt schon gedacht, so wow, das könnte es sein. Ne? Also dann haben wir alle ein bisschen angefangen zu heulen, meine Freundin noch mehr als ich. Oh, und dann musste ich irgendwie nach unten gehen und habe dann diesen Preis entgegengenommen im Astarion-Cosplay und war auch überhaupt nicht vorbereitet, da jetzt eine Dankesrede zu halten und habe, ja, das war toll. Und dann habe ich noch erfahren, dass ich 2 Stunden später eine Lesung halten muss, meine erste, vor vielen, vielen Leuten im Anker in Leipzig. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung von der Fantastischen Akademie, die auch den Sera verleiht. Mhm. Und die Fantastische Akademie, da bin ich tatsächlich auch mittlerweile drin. Die haben mich direkt behalten. Dadurch kann ich den Seraph nicht mehr gewinnen, aber ich kann da mit tollen Leuten zusammenarbeiten, damit andere Menschen halt auch von diesem Preis profitieren können.
Das ist wie im Oscar. Du bist, wenn du in der Academy bist, kannst du hier nicht gewinnen, oder was?
Ja, genau.
Okay, das wär mir das Risiko zu groß. Aber das ist schon, das hört sich nach einem coolen Tag auf jeden Fall an.
Das war der beste Tag.
Oder? Ne? Das hört sich wirklich krass an, ey.
Ja.
Vor allem Cosplay ist auch super.
Das muss ich sagen, war ich im Nachhinein auch ein bisschen froh, wenn ich damit gerechnet hätte, dass ich gewinnen würde, hätte ich vielleicht das Cosplay nicht angehabt, und so war es halt doch nochmal doppelt cool, wenn ich ehrlich bin.
Eigentlich ist es wirklich doppelt cool, muss man schon sagen.
Ich bin bis heute immer noch die Einzige, die den Preis im Cosplay entgegengenommen hat.
Mhm. Möge es so bleiben, weißt du?
Ja, nee, ein paar haben schon gesagt, ja, vielleicht auch nicht, mal gucken. Mhm. Ich bin gespannt. Ja, und ich sag mal, es gibt viele, die den Preis halt verdient hätten, die Chancen, den nochmal zu gewinnen. Ja. Also eine befreundete Autorin hat ihn tatsächlich jetzt, ich glaube, zum dritten Mal gewonnen, aber die ist auch einfach krass. Theresa Hannig schreibt super gut, mega sympathisch, total down to earth, sie ist einfach eine geniale Frau.
Cool, das ist
super. Und engagiert sich noch in der Politik, also... Oh. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr Tag hat 48 Stunden.
Verdammt, siehst du, da wirkt man dann immer selbst, dann ist man dann immer selbst so, wenn man sagt, oh, und ich habe heute schon, ich weiß nicht mal, was ich heute zum Mittag gegessen habe. Weißt du? Nee, aber also das sind doch echt coole Momente. Also das glaube ich wirklich, dass das geil ist. Ich glaube auch, dass es super ist, wenn man das erste Mal so, wenn man schreibt und sagt, da ist ja so ein Buch, so ein Fernziel halt irgendwie halt, ne, dass man sagt, das wäre so ein Traum. Und wenn man das erste Mal so sein gedrucktes Buch in der Hand hat, das ist doch sicher ein geiles Gefühl, oder?
Das ist tatsächlich toll, aber da hat man halt auch noch relativ viele Zweifel. Und gerade als Indie-Autor, ne, du hast das Buch selber rausgegeben, hast du ganz viel Imposter-Syndrom. So, darf ich mich Autorin nennen? Ich habe es ja irgendwie selber entschieden, dass ich das jetzt bin. Hm? Mhm. In dem Moment, wo du so einen fucking Preis auf deinem Regal stehen hast, das ist der Moment, wo du sagen kannst, jo, läuft.
Habt ihr euren auch schon gefunden? Am Moment, da ist meiner. Ne? Und so, oh, ich habe nur einen Grammy gewonnen. Ja. Nee, also, ja, aber trotzdem, ich stelle mir das stelle ich mir wirklich spannend vor, weißt du, wenn du das. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, so, wenn man, eigentlich ist ja ein Buch so ein bisschen, so blöd sich das andere, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das ist so, wenn man sich alles heute so digital und man will keine Discs mehr, sondern man will alles nur noch irgendwie als Download oder Stream und so. Und dann, dass trotzdem Bücher noch so einen Stellenwert haben, ne? Und so ein Produkt sind, das wirklich sehr gut läuft noch, so gefühlt zumindest. Ich meine, es gibt überall noch Buchhandlungen, es gibt so und so viele Bücher, die entstehen, ne? Also die auch gedruckt werden und so. Eigentlich ist es so ein bisschen aus der Zeit gefallen halt, ne?
Ja, ich habe neulich dazu einen interessanten Post gelesen. Eigentlich ist das halt gar nicht schlecht, weil alles, was wir aktuell kaufen, gehört nicht wirklich uns. Mhm. Also wenn du Filme streamst, die gehören nicht dir, du kannst sie nicht vererben irgendwas. Ne? Ja. So, unsere Babylon 5 Box, die können wir unseren Nachfahren hinterlassen.
Das ist der Plan. So, das ist eines Tages so Sonio. Hier sind deine Bubble, du hast keinen Player mehr. Du bist enterbt. Dann gib mir die Disc zurück. Ja. Nee, das stimmt.
Was passiert denn? Also, das klingt jetzt wie ein Horrorszenario, aber was passiert denn, wenn irgendwann mal der Netflix-Server abstürzt und alles irgendwie im Eimer ist?
Ja, das stimmt schon.
Oder eine KI alles, was im Internet gespeichert ist, frisst, weil sie gerade irgendwie gedacht hat, hey, ich mach mal einen auf Terminator.
Und sie haben wir haben auch keine Player mehr, um die Discs, die wir noch haben, abzuspielen. Ne? Was dann? Was ist dann, wenn hier, weiß ich nicht, Flucht aus L.A., Flucht aus New York wahr wird am Ende? Dann hast du tatsächlich noch ein Buch und auch, es gibt noch den anderen Aspekt. Ich habe mal auch einen klugen Satz gelesen, ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Da hat mir gesagt, irgendwie das Buch ist noch so ein Ding, da kann halt, also das sind so, du liest was und es kriegt niemand so mit, was du da liest. Halt, ne? Also es ist so, du hängst auf Internetseiten her, du kriegst irgendwelche Online-Texte, da lesen Leute mit, das wird gescreent und noch und nöcher und hier beim Kindle Unlimited wissen sie ja auch, auf welcher Seite du bist und so halt, ne? Und das Buch ist dann noch so was, wo du sagen kannst, da bist du und das Medium halt und keiner weiß, hast du es gelesen, hast du es nicht gelesen, wie weit hast du es gelesen und so halt, ne? Und so, es ist noch sehr, ja, dann doch sehr analog halt auch noch, ne? Und es ist so faszinierend, dass das so läuft noch, ne?
Also du kannst es aber auch ganz anders aufnehmen. Also für mich hat wirklich ein Buch ein haptisches Buch zu lesen, was unheimlich entspannend ist. Ich ziehe ja, wenn ich mal wirklich Urlaub mache, so 10 Bücher weg.
Okay. Also
da auch nicht so, gut, da lese ich jetzt auch nicht das Anspruchsvollste. Aber es macht mir viel mehr Spaß. Also tatsächlich ist auch ein E-Book zu lesen für mich nicht das gleiche Erlebnis wie ein Buch, was ich in meiner Hand habe.
Ja.
Weil auch das E-Book oder Tablet noch schlimmer ist immer irgendwie mit dem Internet verbunden.
Ja, ja.
Während ich jetzt wirklich so einen alten Schinken irgendwie mit mir am Strand schleppe, hat was ganz Erholsames.
Und man weiß nicht, ob du es gelesen hast.
Ja.
Na? Ja, nee, das ist bei mir, ich habe auch tatsächlich auch so, ich bin nicht so die Leseratte tatsächlich, aber ich habe halt auch so ein Kindle und habe da festgestellt, wenn ich so mal in E-Book reinlese auf ein Tablet, mit der App funktioniert es gar nicht, weil ich sofort abgelenkt bin von jeder Notification, von jedem, was da sonst noch passiert, und ich erwische mich dann, dass ich sofort wieder rumgucke, was gibt's hier auf Blue Sky, was gibt's noch sonst irgendwo, und das beim Kindle ist es ja nicht so, da habe ich halt so den Text, aber natürlich ist halt ein Buch noch was ganz anderes halt. Ne? Und das ist richtig mit Notizen machen und so, ne, richtig mit unterstreichen und so wie früher.
Ja, ja, und letztendlich, wenn du mal kein Geld hast, die Bücher bleiben, ne? Das ist so.
Ja, es sei denn, sie werden von KI-Unternehmen gekauft und danach geschreddert, wenn man das Wissen rausgesaugt hat.
Es ist so grauenhaft. Wir leben echt in unserer eigenen Dystopie. Es ist so,
ne?
Es ist so, als hätte Elon Musk all diese Bücher gelesen und gedacht, hey, geil. Das habe ich komplett missverstanden. Ich mache das genau so, wie das da steht.
Diese Gebrauchsanleitung, die sie uns in diesem Roman 1984 vorgeführt haben, die können wir noch ein bisschen toppen, ne, bevor er ihn verbrannt hat. Weißt du? Ja. Ja, das ist, also als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, wow, wie krass, was da so auch verloren geht und so und wahrscheinlich nie wiederkommt und so. Ne?
Ja, es ist halt auch so, das Wissen im Internet wird gerade ganz viel von KI-Slop beherrscht. Also es wird alles immer nur...
Ja, ja.
Dadurch gejagt wieder rein. Also es geht Wissen verloren oder verliert halt an Sichtbarkeit, rutscht irgendwo ganz runter. Und es ist halt so Hanebüchen. Und letztendlich entscheiden ja jetzt schon große Konzerne darüber, was wir sehen. Also du kannst ja auf den Streaming-Plattformen, ne, du sagst ja, oh, das ist das, was ich sehe. Und dann siehst du dir praktisch die Sachen der letzten 20 Jahre an. Aber um Sachen, die älter sind zum Beispiel, zu gucken, oder bewusst zu sagen, okay, ich möchte jetzt irgendeinen Hollywood-Schinken aus den 50er Jahren oder irgendwas sehen, das wird dir ja verwehrt. Und weil so viel Angebot ist, kommst du ja teilweise gar nicht mehr auf die Ideen, dich damit auseinanderzusetzen, sondern nimmst nur das, was sie dir servieren.
Mhm. Ja.
Und das ist wirklich... eine große Herausforderung, glaube ich, für unsere Gesellschaft, für unsere Kultur und ja.
Ich habe das gestern wieder gehabt. Ich habe irgendwie, so, weißt du, so, wenn du so sonntags auf dem Sofa liegst und dann so durch einen Streamer gleitest quasi, ich habe dann, das nicht. Einerseits ist es das Paradies, von dem man immer früher geträumt hat, irgendwie so gefühlt auf alles Zugriff zu haben, gefühlt, aber dann findest du dann trotzdem nichts, auf was du Bock hast und so, ne? Und ich habe so viel Zeit dann damit verbracht, da durchzuscrollen und gesagt, nee, jetzt nicht, ist zu viel, Und so am Ende habe ich gedacht, dann guckst du doch nochmal die Verurteilten. Und so, weißt du, habe ich das dritte Mal geguckt dieses Jahr oder so, weißt du? Super Film. Aber nichtsdestotrotz ist das genau auch dieser Overkill an Sachen, die du halt hast. Ne? Und das ist schon krass. Aber nochmal, um auf deine Bücher oder auf deine Autorenschaft zurückzukommen. Also von deinen, zumindest den aktuellen Büchern, gibt es ja auch E-Books, die man kaufen kann halt, ne? Ich weiß nicht, bist du bei Kindle Unlimited?
Das weiß ich nicht, das weiß mein Verlag.
Ah, okay, gut. Auf jeden Fall habe ich gesehen, es gibt E-Books auf jeden Fall.
Ja, E-Books gibt es auf jeden Fall. Ich meine, wir wären aber Unlimited, ich weiß es nicht.
Also das weiß ich auf jeden Fall, dass es das gibt. Meine Freundin, Frage nach Hörbüchern, wie stehst du dazu? Also wäre das was dich interessieren würde, das mal so zu machen? Oder sagst du, es lohnt sich vielleicht nicht so?
Also... Hörbücher fände ich total toll. Ich habe ja seit ewigen Zeiten den Plan eigentlich, wie du weißt, ich podcaste ja auch schon seit einiger Zeit und könnte theoretisch vielleicht auch ein Buch von mir einlesen, aber das ist natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden. Ich hätte bestimmt jemanden, der da nochmal drüber, die Datei nochmal sauber macht anschließend.
Ja, könnte sein.
da wären wir auch wieder bei Freunde und Bekannte oder so. Also es ist halt relativ teuer, einen Sprecher zu engagieren oder das dann halt auch, auch das musst du ja dann wieder vertreiben. Das ist aber im Verlag momentan auch nicht drin. Wir wollten das immer mal ausprobieren, aber momentan sind die Zeiten halt auch nicht so super. Und du brauchst erstmal einen Sprecher oder eine Sprecherin, auf die du dich verlassen kannst. Da haben wir noch keinen Partner, Partnerin gefunden, mit dem wir das machen können. Und wie gesagt, ja, also generell finde ich das toll, aber du musst halt auch wieder erst eigentlich ein paar tausend Euro in die Hand nehmen, bevor das raus ist und dann
aber ist es,
weißt du nicht, wie viel da rauskommt. Wahrscheinlich ja, nicht so viel.
Das ist die Frage, ja. Aber ist es nicht die beste Art, sich selbst auszubeuten? Also theoretisch, du könntest es ja auch selber einsprechen.
Ja, ja, genau. Das könnte ich eigentlich super machen. Ich hätte da auch echt Spaß dran. Ich habe sogar ein kleines Tonstudio dafür für mich aufgebaut.
Mhm. Ich hörte, du podcastest.
Ja, ja, genau, richtig. Aktuell weniger professionell, als ich das sonst mache, aber hey.
Aber wäre zumindest sicher eine Option. Ist die Frage, ob das wirklich, man muss das halt ausprobieren, ne, wie viel sowas bringt und so halt. Und vielleicht ist es auch nur der Spaß an der Sache halt, ne?
Ja, da das halt schon als Hörbuch zu haben, das wäre schon gut. Ja, ich meine, ganz ernst, wir podcasten seit Jahren einfach, weil wir Spaß dran haben. Und das ist das, so bin ich halt auch ans Schreiben reingegangen. Letztendlich ist Schreiben ein bisschen kostspieliger als Podcasten.
Ja.
Also wenn du mal vom Equipment ausgehst. Aber eigentlich will ich die Sachen halt aus Spaß machen. Wenn dabei was rumkommt, eigentlich bräuchte ich einen Patreon vielleicht.
Ja, das habe ich auch gerade überlegt, ehrlich gesagt. Das hört sich ein bisschen so an, so ein bisschen so auf der Support-Schiene. Ich glaube, das funktioniert auch ganz gut halt. Ne, so.
Ich bin ja immer noch so, dass ich denke, ah, wer will mich denn supporten?
Oh, ich glaube, da gibt's genug.
Ja.
Da gibt es genug. Wenn nicht, machen wir einfach immer weiter Werbung. Ich glaube, ihr habt da sowieso noch auch allein über den Wunderzeilen-Verlag auch eine Reichweite in der Bubble. Halt, bisschen, ne?
Ja. Bin auch so ganz gut vernetzt. Ne? Wie gesagt, ich müsste mehr machen, aber guck ich. Ja, und ich freue mich halt auf Heads Truths nächstes Jahr, das wird ganz gut. Und jetzt muss ich halt gucken, was auch als nächste Projekte kommt. Es ist gerade alles ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel auch die Fantastik gerade so ein bisschen. Also Romantasy und insbesondere Drachen wurden jetzt so ein bisschen totgeritten.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Und jetzt weiß halt keiner, wo es hingeht.
Ja, und es ist mir auch aufgefallen, es waren sehr viele Drachen in letzter Zeit, ne?
Ja, das ist ja halt wegen diesem Force Wing, was so durch die Decke gegangen ist. Und dann haben alle gesagt, komm, wir machen Drachen und noch mehr Drachen. Und ja. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es letztes Jahr schon durch ist, das Thema, aber es ist immer noch da. Also nichts gegen Drachen. Ich schätze Drachen wirklich sehr.
Ja, die sind unterschätzte Tiere, ja, das stimmt allerdings.
So, aber ich muss auch gestehen, dann lese ich lieber hier von meinem Freund Florian Schäfer, seine fast verschwundenen Fabelwesen, eine ganz tolle illustrierte Trilogie, wo der erste Band halt auch einen Seraph gewonnen hat und mit super Illustrationen von Elif Siebenpfeifer. Und da wird halt historisch oder wissenschaftlich fundiert eine fantastische Geschichte erzählt, wo sie praktisch Fabelwesen, die wirklich an unsere Mythen und Sagen angepasst ist, von deren Fang erzählen. Das ist eine super gute, spannende Reihe.
Hört sich interessant an.
Ja.
Ist auch mal was anderes halt, ne?
So, und er veröffentlicht jetzt im Drachenmond Verlag im Oktober.
Im Drachenmond Verlag.
Ja, im Drachenmond Verlag. So. Ja. Die machen schon immer viel mit Drachen. Wo ich sage, die sollen von dem Hype auch profitieren. Das ist jetzt kein Indie-Verlag mehr. Also die sind schon so im Mittelbereich, würde ich sagen. Und da veröffentlicht er jetzt auch eine Dilogie, die Drakologin.
Okay.
Von im Prinzip einer Drachenforscherin, die in einem parallelen 19. Jahrhundert praktisch Drachen erforscht. Oder 18. Jahrhundert, also.
Es ist schon.
Ja, das ist halt eine coole Sache einfach.
Ja.
Und auch wieder illustriert und so. Das ist dann auch eine eigene Lücke.
Aber den Vorteil, den du jetzt hast, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt nicht in erster Linie den kommerziellen, also das Kommerzielle ist jetzt nicht das Wichtigste oder der Treiber an der ganzen Geschichte, hast du ja, dass du jetzt solchen Strömungen nicht folgen musst. Und das, finde ich, merkt man auch an den Büchern, die du geschrieben hast. Das ist nicht so, was ich damit meine ist, du hast jetzt nicht in die Charts geguckt und gesagt, was sind jetzt die Top 5 Themen, im Moment darauf mache ich ein Buch.
Nee, also ich habe auch schon mal den Gedanken, dass ich sage, boah, ne?
Drachen, mehr musste, Drachen.
Ja, nee, Drachen ist einfach durch. Das ist so. Aber ich denke dann schon, vielleicht kann ich ja irgendwas, ne, wo wir keine Drachen-Battles, Einhorn-Battles. Einhörner sind auch grausame Kreaturen.
Oh ja, oh ja. Und so. Pinguine.
Oh ja, stimmt, das weiß schon das Känguru.
Ja.
Pinguin ist nicht zu trauen.
Das stimmt wohl.
Nee, aber es macht mir halt Spaß, Sachen zu schreiben, wo ich jetzt gerade Bock drauf habe einfach. Ne? Das ist, große Problem ist, die Science-Fiction hat es halt echt schwer. Das ist so,
Ist komisch eigentlich. Also du meinst so quasi, wir reden ja nicht nur Raumschiff-Science-Fiction oder so generell so Zukunftsutopien oder wahrscheinlich sind Dystopien gerade mehr angesagt, oder?
Ich wollte gerade sagen, ne, so eine, wenn ich jetzt sagen würde, ich schreibe nochmal eine Jugenddystopie, das würde ich wahrscheinlich immer noch irgendwo verkaufen können. Mhm. Aber richtige Science-Fiction, was ich jetzt machen möchte, ne, mit Raumschiffen und so, ne, so Babylon 5, The Orville-mäßig.
Ja.
Schwierig, gerade als Frau.
Ist das
so? Du hast
so
in Deutschland so eine Handvoll Männer, die das schreiben, wo es auch gekauft wird. Und du hast natürlich Star Trek und Star Wars als Lizenzen. Aber davon abgesehen, geh mal in deine Buchhandlung, in die nächste und guck dir mal die Science-Fiction-Abteilung an.
Okay. Also meinst wenig und Männer?
Ja, also du findest auch ein paar, ne? Also wie gesagt, die Theresa Hanik mit ihren Sachen, aber das ist dann eher so Near Future.
Ah, okay, also so quasi, weiß ich nicht, 2040.
Ja, also das letzte, das Parts per Million von ihr, das hatte eher so Thriller-Elemente.
Ah, okay, also nicht so der Fokus auf eine Science-Fiction-Zukunft halt.
Nee,
ne?
Nee, da war es im Prinzip eine also wie eine, aus einer Autorin eine Klimaaktivistin und Klimaterroristin wird.
Ja, gut, das ist ein bisschen weit hergeholt.
Ja, ne?
Also gerade in diesen Zeiten, also das ist ja
total unrealistisch.
Ist ja völlig unrealistisch. Also, wie soll denn das funktionieren?
Ja, genau. Das. Aber wie gesagt, ansonsten hast du halt bei der klassischen Raumschiff-Science-Fiction, da hast du den, oder insgesamt, du hast da den Frank Herbert stehen, dann hast du ein paar Star-Wars-Bücher da stehen, dann hast du vielleicht ein paar Star-Trek-Bücher da stehen, aber das auch schon nicht. Dann hast du, ja, dann hast du vielleicht hier von Brandon Q. Morris und Joshua Tree was stehen, die ja auch aus dem Indie, die im Indie-Bereich ja einfach groß sind. Und, was total cool ist, was halt auch diesen Jahr den Seraph gewonnen hast, Lineham von Niels Westerberg. Großartiges Buch.
Okay.
Einer der besten Science-Fiction-Romane, ich jemals gelesen habe. Und der Nils ist halt auch so ein Science-Fiction-Ausnahmeautor, der großartige Sachen schreibt. Er hat jetzt die an seinem Roman davor die Filmrechte verkauft, also der wird halt verfilmt.
Boah. Das ist dann der Adelsschlag wahrscheinlich.
Das ist auf jeden Fall der Adelsschlag.
Wann wird denn Heaven's Lie verfilmt?
Ach, ich glaube noch nicht, hat noch keiner bei mir angeklopft.
Ach, Mann. Du, ich habe witzigerweise in meiner kleinen Bubble mal rumgefragt nach so Fragen, die man jugendlichen aufstrebenden Erfolgsautoren mal stellen kann, ne?
Ja.
Und da kamen tatsächlich ein paar Fragen zusammen, die so generell an Autoren mal so zu stellen ist und die stelle ich dir jetzt einfach mal, Mary.
Sehr gerne. Ne?
Also, und ich finde, das ist schon ganz cool. Also, was ist schwieriger? Der erste oder der letzte Satz? Das ist gemein, oder?
Ich müsste jetzt ganz ehrlich sagen, in der Mitte. Ich habe immer irgendwo in der Mitte starke Schwierigkeiten.
Kein Druck, der letzte Satz und der erste Satz?
Also der erste Satz fällt mir wahrscheinlich immer leichter als der letzte. Aber ich habe mit diesen Sachen kein Problem, weil das ist, ich weiß ja immer, wo ich anfange und ich weiß, wo ich ende, die Mitte ist mein großes Problem. Und tatsächlich beim letzten Satz, nee, da weiß ich meistens auch schon immer, wenn der steht, dann steht er. Das sind meist so beides die ersten Sachen, die ich mache.
Okay.
So. Oh. Ich habe mir auch mal sagen lassen, Prologe kann ich ganz gut schreiben und Epiloge, glaube ich auch.
Sehr schön, sehr schön. Dann hast du schon einmal eine Figur sterben lassen und es danach bereut?
Das ist eine total schwierige Frage. Wie du weißt, du hast Heaven's Lie gelesen?
Sagen wir ja.
Ja. ja, also ich habe schon Figuren sterben lassen und es hatte immer in der Handlung einen Sinn ergeben. Es ist schon so, dass ich jetzt gerade beim zweiten Teil, also bei Hell's Truth, das tut mir schon in der Seele weh.
Okay.
Also Lektorat ist noch nicht durch. Ich könnte es theoretisch noch ändern, aber es ist eigentlich, es gehört so, wie es da jetzt ist, eigentlich in die Handlung rein.
Okay.
Ich glaube, damit setzt sich jeder Schreibende früher oder später auseinander, dass du irgendwie einen Charakter hast, den hast du total lieb gewonnen und der ist aber von der Handlung, war es schon immer so vorgesehen. Also ein, zwei Charaktere sind auch dem Tod von der Schippe gesprungen.
Ah, weil du sie so gut fandst?
Ja, die haben es irgendwie geschafft, sich innerhalb der Geschichte wieder zu retten.
Ah, okay. Ah, aufspannend. Das ist dieses mit dem, weil das ist ja auch eine Frage, schreibst du eher nach Plan oder lässt du deine Figuren einfach machen? Ich glaube, so ganz ist beides nicht richtig, ne?
Nee, also du brauchst, das ist das Wichtigste und das habe ich gerade beim ersten Buch festgestellt, du brauchst einen Plan. Mhm. Wenn du keinen Plan hast, dann kommst du nirgendwo hin, dann verbaselst du dich irgendwo, ne? Es gibt halt, ne, das gibt's nicht. Es gibt die Plotter und es gibt die Pantser, also die Plotter, die plotten wirklich alles durch, die wissen genau, jetzt kommt eine Action-Szene, hier kommt eine eher passive Szene, hier ist eine Gedankenszene, die balancieren das alles durch und die schreiben dann wirklich nur noch runter. Ich schreibe auch runter, aber ich lasse mich so ein bisschen vom Flow tragen. Aber das Wichtige ist halt wirklich, ich brauche meine Charaktere, wo ich weiß, was das für Typen sind, wie die agieren. Mhm. Und ja, die können mich dann halt mal überraschen. Oder dann merke ich halt mittendrin, ah, da ist mir jetzt schon ins Herz gewachsen und dann vielleicht schafft das doch noch irgendwie.
Mhm. Okay. Mhm. Es war doch nur ein Traum am Ende.
Ja, also tatsächlich hat es mir, also bei Cosplay Saves the Multiverse gab es halt einen Charakter, da habe ich ein bisschen gefudelt, wenn ich ehrlich bin.
Okay. Aber auch spannend, ne? Dass einem das so nahe gehen kann, ne?
Ja, also ich habe damit, ich kenne andere Autorinnen, die mir damit mehr Probleme haben. Ich bin da normalerweise relativ kaltherzig und sage, nee, das habe ich jetzt so festgelegt, das muss jetzt so sein. Heaven's Lie, weil es, glaube ich, ich habe einfach am Anfang gedacht, ich mache so eine locker flockige Geschichte. Aber die ist halt dann doch gar nicht so locker flockig letztendlich. Ja. Also das ist schon irgendwie eine andere Hausnummer gewesen.
Ja, ja, glaube ich. Wie viel, das ist auch so geil, wie viel von dir selbst steckt tatsächlich in deinen Figuren? Steckt da was überhaupt drin?
Als ich früher, wenn ich früher irgendwie Geschichten geschrieben habe, da steckte natürlich was von mir drin. Mhm. Heutzutage gehe ich da ganz anders ran. Und natürlich steckt in jeder Figur, ich schreibe die, irgendwas von mir steckt in. Aber das ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh, das hier ist jetzt mein Charakter, meine Figur, die hat jetzt am meisten von mir. Also tatsächlich von allen Büchern, wo die ich geschrieben habe, ist wahrscheinlich am meisten von mir noch in Kaimana drin aus The Olympian Job.
Okay.
Und tatsächlich in Red aus Cosplay Saves the Multiverse. Aber auch da ist, die Charaktere sind nicht ich, aber da steckt so am meisten oder da habe ich viel Inspiration aus meinem Leben genommen.
Mhm. Aber ist auch spannend. Ne? Ich glaube aber, das ist auch völlig normal. Wahrscheinlich macht das jeder Autor halt. Ne?
Also überhaupt jeder, der ja schreibt. Am besten das schreiben, was du kennst. Irgendwie. Natürlich, ich schreibe irgendwie über Fantasy-Welten, aber es ist ja trotzdem so, dass bestimmte Ereignisse oder Emotionen oder so ich trotzdem transportieren kann.
Ja, ja klar.
Eine Trennung ist eine Trennung oder ein Tod ist ein Tod. Wenn du das erlebt hast, dann.
Also wie ein Lied schreiben, ne? So ein Liebeslied, jeder hatte schon mal Herzschmerzen und ne, kennt die Gefühle, wie es sich anfühlt, wenn man verlassen wird oder wenn man jemanden verlässt oder wenn man lügt oder so. Also gewisse rudimentäre Gefühle sind halt bei jedem irgendwie gleich und deshalb funktionieren ja auch Liebeslieder eigentlich relativ universell.
Ne? Ja.
Ne? Das ist auch, das passt ja auch als Frage dazu. Gibt es ein Klischee über Autoren, die dich wahnsinnig macht?
Also, was heißt, es gibt eine Frage, die mich tatsächlich wahnsinnig macht und
genau
alle AutorInnen wahnsinnig
genau die
macht. Ja. Woher nimmst du deine Inspiration?
Oh, echt?
Das ist eine Frage, die wird auf jeder Lesung gestellt, die wird in jedem Panel gestellt. Das ist so, ja, wo nimmst du die her? Also, die kommt, die ist da.
Ja.
Also, und was ist die Inspiration überhaupt? Die ist für jeden was anderes, das ist sehr individuell. Manchmal wache ich auf und habe eine tolle Idee. Ich würde von mir behaupten, ich bin ein inspirierter Mensch einfach die meiste Zeit. Das ist echt so, also es ist halt so eine Frage, die ich so, diese Frage ist so uninspiriert, weil es echt so das Erste ist, was alle irgendwie stellen und ich mir denke so, pff, weißt, und du kannst auch nie was Anständiges darauf antworten, davon abgesehen.
Ja, die steht wahrscheinlich pauschal einfach beim Fragebogen bei den Leuten schon ganz oben drin. Halt, ne?
Ja.
Das ist, ne?
Und es ist ja wirklich von Buch zu Buch unterschieden. Und, also unterschiedlich. Das ist immer anders, wo gerade die Idee herkommt. Und letztendlich ist ja auch nicht diese Idee für das Buch wichtig, sondern es ist wichtig, dass du diesen Flow erhältst. Weil die Idee, die ist nicht das Wichtige. Mhm. Es haben
ist nur der
alle
Start,
Menschen,
ne?
Alle Menschen haben tolle Ideen. Mhm. Buchschreiben ist durchhalten und durchbeißen und das Ganze viel Fleißarbeit und Handwerk und sich verbessern wollen und durchbeißen und auch wenn man dann mitten im Buch irgendwie eine Krise hat und an Selbstzweifel und so, dann trotzdem weiterzumachen. Mhm. Und das Schwerste ist auch nicht das erste Buch. Das Schwerste ist das zweite. Und wenn du das zweite geschrieben hast und immer noch sagst, das will ich, dann kannst du wirklich so langsam sagen, dass du Autor oder Autorin bist.
Faszinierend. Damit hast du mir meine nächste Frage total vorweggenommen eigentlich. Denn die war nämlich, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, bevor er das erste Buch geschrieben, also schreibt? Ist eigentlich genau das, oder?
Ja, letztendlich würde ich sagen, durchhalten.
Ja, aber warum ist das zweite Buch, ist es so, weil, weiß ich nicht, nach dem Black Album war es für Metallica wahrscheinlich schwer, das nächste Album zu machen, weil das so ein Riesending gewesen ist. Oder nach Thriller war es sicher auch nicht leicht, das nächste Album zu machen. Also, das erste Buch ist ja wahrscheinlich bei den meisten nicht der Magnus Opus. Irgendwie, oder?
Nein, also vermutlich nicht. Das ist nicht, oder? Das Magnus Opus, aber du erkennst das erste Mal, was Schreiben ist. Mhm. Und ich wusste schon, dass ich damit nicht berühmt werde. Es ging einfach darum, mir selber zu beweisen, dass ich das kann.
Mhm.
So. Also das erste Buch ist, glaube ich, viel sich selber beweisen, dass man es kann. Mhm. Und mit dem zweiten merkt man auch, ob man es wirklich will. Oder ob man sich einfach vertan hat.
Okay. Das ist das ist ein schöner Gedanke, ja. Weil
erst wenn du ein Buch schreibst, merkst du wirklich, ist es das, was ich machen will?
Mhm. Offensichtlich ja bei dir. Ne?
Offensichtlich. Ich habe ja auch immer gedacht, ich mache mal richtig Werbung, wenn 5 Bücher draußen sind. Jetzt sind auf einmal 5 Bücher draußen. Naja.
Also das ist wirklich, aber das ist, ja, ich finde, das ist wirklich so spannend, so eine eigene Welt da zu schaffen und die, weißt du, wenn die dann auch so, die müssen ja so real werden, so, das fühlt sich ja so an, weißt du, du liest ein Buch und dann entstehen in deinem Kopf Bilder und so, und das sind ja nicht die Bilder des Autoren, sondern deine Bilder, wie du die Geschichte interpretierst halt und so, ne? Und ich finde, das ist auch eine ganz hohe Kunst, das zu schaffen bei Leuten halt, ne? Also, das muss man auch wirklich erstmal können und das halt auf einer Buchlänge halt, ne? Ich muss sagen,
Man nennt es auch so ein bisschen Co-Writing, ne? Weil im Prinzip ist es immer vom Autor und vom Lesenden das Werk, das Gemeinsame, was am Ende entsteht.
Ah, okay. Also kann es immer anders sein am Ende des Tages, auch so ein Stück weit, ne?
Jeder wird sich die Charaktere anders vorstellen als ich oder auch die Welten.
Sender-Empfänger-Botschaft.
Ja.
Ne? Ja, so ein bisschen ist es so, ja. Also ich entnehme aber auch aus der ganzen Sache, eigentlich wärst du auch total fein damit, wenn du einfach nur die Bücher schreiben würdest und dann den Rest macht jemand anders für dich. Oder?
Ja. Na? Also es geht mir ums Schreiben wirklich. Ich, wie gesagt, ich liebe jeden, der meine Bücher liest. Ich freue mich über alle, aber ich bin niemals damit rangegangen zu sagen, so, ich werde jetzt Bestseller-Autorin und ich will jetzt davon leben können, weil das können die meisten nicht. Und auch die Leute, die es halt davon können, die leben hauptsächlich auch von den Lesungen und anderen Sachen. Und das ist halt auch ein Riesenaufwand. Und ich habe eine Familie und das heißt, ich möchte nicht jedes Wochenende durch Deutschland tingeln.
Mhm.
Mal durch Deutschland tingeln, finde ich total cool.
Ja,
aber es muss halt nicht jedes Wochenende sein.
Oh, ich habe Bilder gesehen, wie du in ICEs auf Böden gesessen hast und so. Und irgendwann mal so Sonntagabend und so, dachte ich mir, muss man auch Bock drauf haben zu der Zeit halt.
Das ist das große Leben. Das
ist
das glorreiche Autorinnenleben,
wo sind denn diese Sänften, die sie zu ihrer Limousine tragen und so?
Eines meiner schönsten Erlebnisse war, wie wir vom Anker irgendwie von einer Veranstaltung abends zurückgefahren sind und im Prinzip alle AutorInnen, also auch die, die ich wirklich für so groß und Weltklasse und so gehalten habe, wir fahren alle zusammen mit der Straßenbahn. Das war so schön down to earth und so, yay, diese ganzen Leute, die ich seit Jahren verehre, sind genau wie ich und fahren mit mir jetzt Straßenbahn und vorher mal ein Bierchen zusammengetrunken, es läuft.
Aber das ist auch eine Form von Entlohnung, oder?
Ja, natürlich. Also für mich ist es halt auch echt toll, Menschen kennenzulernen, die ich halt echt bewundere, von denen einige auch echt Vorbilder für mich sind und waren. Und mit denen da jetzt zusammenzuarbeiten und auf der Bühne zusammenzustehen, und das ist allein schon so, wo ich denke, wow.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Was mich so ein bisschen irritiert ist, dass du so sagst, dass du die meisten davon nicht leben können halt. Oder, also wenn ich jetzt sage, von 10 Leuten, die Bücher veveröffentlichen, wenn ich sage, da 3 Leute können davon leben, wäre das realistisch?
Nein.
Echt nicht? Zu wenig? Oder
ich würde eher sagen, nee, ich würde sagen, von 100 kann einer davon leben.
Ernsthaft? Wow. Dafür machen das so viele. Auf BookTok, weißt du?
Ja, also ne, es mag eine Handvoll mehr sein, aber ich kenne mittlerweile schon relativ viele. So die meisten halten sich mit irgendwelchen Freelance-Jobs in anderen Bereichen. Die machen dann entweder Cover-Design oder Lektorat, Werbetexte, sonstiges. Also die halten sich mit irgendwas anderem über Wasser. Ne? Und auch welche, die in den Bestseller-Ränken sind, die machen es dann normalerweise über Lesungen oder die haben noch ein Patreon, die machen ganz viel, dass sie twitchen oder so.
Da irgendwie unterstützt werden von quasi von der Leserschaft, ja, halt noch abseits von dem Buchkauf an sich.
Genau, oder was anderes, die machen dann halt wirklich, twitchen noch im Gaming-Bereich oder im weiß ich auch nicht, oder zum Beispiel zeichnen noch live oder also ich habe da mittlerweile so viele Lebensentwürfe gesehen und letztendlich, wenn du dein Buch jedes Wochenende auf einer Messe verkaufen musst oder auf einem kleinen Markt oder irgendwo, ist das ja auch, dann lebst du ja auch nicht mehr vom Schreiben, sondern davon, dass du dein Buch jedes Wochenende als Verkäuferin selber den Leuten an die Hand gibst und dann musst du dir auch mal überlegen, wie viele Bücher du da verkaufen musst, um auf den Stundenlohn eines Verkäufers zu kommen.
Das kommt noch dazu, weil ich kann mir so, ich habe so ein bisschen naiv gedacht, eine kleine Auflage ist von Büchern sind so, weiß ich nicht, 2000 Stück oder so. Aber ich habe das Gefühl, es sind jetzt deutlich weniger eigentlich, ja, was eine kleine Auflage ist. So, kannst du so, darfst du so, ich weiß, nee, muss ja nichts konkret sagen, so, aber so ungefähr?
Also eine kleine Auflage, eine normale Auflage, die ich jetzt empfehlen würde, wenn jemand wirklich mit dem ersten Buch startet, wären 100 Stück. Okay. Mehr nicht, weil die musst du auch erstmal loswerden.
Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen.
Ja, das ist was. Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen, die kannst du auf einem kleinen Messen relativ schnell und du kannst die immer nachdrucken. Ne? Und ab 100 lohnt es sich auch, wenn du die selber druckst. So, du kannst natürlich auch einfach über irgendein Anbieter, wie zum Beispiel das große böse A gehen und sagen, komm, ich gehe das Risiko gar nicht ein, ich stelle da mein Buch ein, man kann da Print on Demand machen und bestellen, wenn man möchte, da verdient man halt gar nichts dran. Ne? Das ist so, aber es ist am wenigsten Risiko.
Print on Demand heißt, das Buch wird erst gedruckt, wenn es bestellt wird, bei Amazon beispielsweise ist das. Ne? Also ich bestelle das da und dann wird es halt wirklich quasi auf meine Bestellung hin überhaupt erst physisch erstellt im Prinzip.
Richtig.
Ne? Okay. Aber da bleibt wenig bei hängen und aber wäre umweltschutztechnisch wahrscheinlich keine schlechte Lösung halt, ne?
Abseits
des Geldes halt, ne?
Ja, aber
gut, ja, die
wenn du jetzt 100 Bücher druckst, so, wenn du dich halbwegs clever anstellst, solltest du von denen nicht irgendwie 99 wegschmeißen müssen.
Ja, okay.
Und man kann immer noch Möbel aus Büchern machen.
Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier, diesen Buchtisch, den brauchst du doch.
Ja, das mache ich immer, wenn ich meine Bücher hier irgendwann nicht mehr irgendwie brauche, dann mache ich mir mal ein schönes Regal oder einen Buchtisch daraus.
Das kann auch nicht jeder von sich sagen, dass es seine eigenen Bücher sind dazu, ne?
Also, ich kann ja sagen, also Bestseller ist zum Beispiel, das hängt echt an der Woche ab oder so, wo du halt dein Buch, wo dein Buch erscheint. Es gibt viele Autorinnen, die das planen und dann wirklich gucken, dann werden tatsächlich Vorbestellungen auch zurückgehalten bis zu dem Tag oder so, also wirklich geguckt, dass man möglichst viel auf diesen einen Tag kommt, wo man den Titel erreichen möchte. Und dann zählt die Zahl, die dann praktisch vorbestellt, gekauft, wie auch immer wurde. Und das kommt jetzt total darauf an, welche Titel sind halt noch auf der Liste, gegen wen konkurrierst du, ne? So, das kannst du mit 3.000 erreichen.
Ernsthaft? Okay.
Ja.
Krass.
Das kannst du mit 5.000 oder mit 8.000 erreichen. So. In Deutschland verkauft sich selten, also da wird sich kein Buch von einem deutschen Autor oder nur sehr selten über 10.000 verkaufen.
Das heißt, das würde schon reichen, um im Spiegel Bestseller zu werden?
Ja.
Ernsthaft? Okay. Siehst du, hatte ich wirklich ein bisschen andere Vorstellungen von den Mengen.
Ja, also das muss man dann halt relativ gut koordinieren und da muss man auch ein Trendthema erwischen und so. Es gibt halt heutzutage auch sehr viel mehr AutorInnen. Das ist auch gut wegen der Vielfalt.
Ja.
Also noch vor einigen Jahren. Also gerade eben ist auch ein großer Schmerz der Branche. Es wird, glaube ich, fast immer noch genauso viel verkauft, aber es verteilt sich auf viel mehr Titel. Ne? Es gibt jetzt nicht nur das eine Drachenbuch, es gibt hunderte von Drachenbüchern.
Und dazu kommen die KI-Bücher noch.
Ja.
Entschuldige, ich höre schon auf.
Ja. Nennen wir das Bücher oder nennen wir es, ich weiß nicht, was nennen wir.
Ja, also du meinst, die Gesamtheit wird nicht weniger, also ist gleich geblieben, es sind nur viel mehr einzelne Posten.
Ja, genau.
Ah, das ist schwierig, ne? Das ist wirklich schwierig. Der Kuchen ist nicht größer geworden, nur die Stücke sind mehr.
Genau. Ja. Und gerade wenn dann KI sich halt noch mit an den Tisch setzt und auch irgendwie ein Stück vom Kuchen haben möchte, dann bleibt natürlich für die Menschen, die wirklich schreiben, noch weniger übrig.
Aber umso faszinierender, dass es so eine große Branche ist und so viele gibt, die das machen, wenn dabei so wenig im Verhältnis das reicht, um davon zu leben, sondern dass man es halt wirklich als eine Art, sagen wir mal, professionelles Hobby oder so nebenbei macht. Das finde ich auch faszinierend, dass das so viele machen.
Also ich sag mal, wenn du halt einen Vertrag in einem Großverlag hast, da verdienst du schon ganz gut. Aber du musst halt auch vollen Einsatz bringen, ne? Und das ist dann halt auch ein entsprechender Druck, der da ist. Und eine Geschwindigkeit auch, mit der du abliefern musst.
Ja, klar.
Und letztendlich ist der in dieser gesamten Verlagskette auch Einzelmensch, der schreibt, die Person, die am wenigsten eigentlich dran verdient, ne? Weil die ganzen Festangestellten in diesem Verlagskonglomerat wollen ja auch alle finanziert werden.
Das ist es, ne? Also es kommt mir wirklich vor wie eine Menge kreative Eigenleistung plus noch eine Menge Business, die man nebenbei auch noch stemmen muss.
Ja. Also ich sag mal, jemand wie Fitzek, der verdient damit Geld, der kann davon leben und es gibt auch genug andere und ne, aber es ist natürlich, kreative Sachen waren noch nie leicht.
Ja, krass, aber es ist wirklich, das ist also wirklich auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für diesen Einblick, weil das ist doch, ich habe mir doch einige Sachen wirklich anders vorgestellt, weißt du, ich habe immer so gedacht, Mensch, Hauptsache alle Bücher, wenn ich die im Buchhandel habe, dann habe ich es irgendwie geschafft. Aber jetzt weiß ich, es kann auch sein, dass ich die auch alle wieder zurückkriege oder zumindest zum großen Teil und das ist dann schlecht beispielsweise.
Ja, da ist halt auch ganz viel Naivität drin. Also auch Menschen, die dann sagen, oh, ich schreibe jetzt mit der KI ein Buch und sende das ein und damit werde ich dann reich. So, ich mir denke, ey, es gibt leichtere Wege, Geld zu verdienen, wenn du Menschen übers Ohr hauen möchtest. Also da musst du jetzt kein KI-Buch schreiben.
Ja gut, da ist ja nicht viel reingesteckt und so halt, ne? Also die Kosten werden sich da in Grenzen halten, vermute ich mal. Ich gehe mal davon aus, dass die wahrscheinlich auch Print on Demand dann halt sind, wenn überhaupt, oder halt als E-Book, ne?
Also ja, aber dennoch musst du es ja irgendwie im Prompt schreiben und so, wo ich mir denke, ey, kannst du vielleicht auch einer Gang beitreten oder ich weiß es nicht. Es ist so.
Das ist ein bisschen geil. Kannst du auch einer Gang beitreten. Hey, ich bin eigentlich nur hier, weil ich es als Autor nicht geschafft habe. Ne?
Vielleicht sollte ich einer Gang beitreten.
Wie hießen wir denn? Früher hießen wir die Massenmörder, Mann, aber das war zu auffällig, Mann. Jetzt heißen wir die Asseln. Die Asseln. Ja. Ach Mensch, es ist schon spannend, so das mal so zu hören und so auch so aus der Sicht von einer Autorin halt, ne? Gibt es sonst noch was dir so ad hoc mal einfällt, was du noch erzählen möchtest? Was Spannendes noch? Noch mehr Spannendes?
Noch mehr spannende Sachen. Ich könnte über Papierqualität reden, die auch total spannend ist. Ne? Du kannst ein dickeres Buch mit anderem Papier machen.
Ein dickeres Buch? Ach so, weil das Papier...
Je nachdem, wie dünn das Papier ist, kannst du halt, hast du Einfluss auf die Dicke deines Buches. Musst du halt gucken, ob du lieber ein dickeres oder ein leichteres oder ein schwereres. Es gibt auch dicke Bücher, die sind leichter als dünne Bücher, je nachdem, wie das Papiergewicht ist. Nee, aber das ist nicht wirklich spannend. Ich finde tatsächlich sehr, sehr schwierig, mich immer zu entscheiden. Also ich habe relativ viele Ideen und Konzepte, was ich als nächstes schreiben möchte. Was möchtest du denn als nächstes gerne von mir lesen, Gregor? Also ein Hörbuch, habe ich schon rausgehört.
Ich möchte über die Abenteuer von einer Gruppe junger Indie-Podcaster hören, die die nebenbei, während sie in True Crimes involviert sind, Achtung, wir müssen vom Tatort weg, die Podcaster tauchen auf, reisen sie auch noch durch das ganze Universum und retten es natürlich. Unter anderem auch durchs Podcasten. Da muss noch irgendwie ein bisschen mehr rein, weißt du? Ich glaube, da ist noch eine Menge Musik drin zu holen. Das ist auch eine gute Zielgruppe. Weißt du, die sprecht ja auch selber dein Hörbuch dann ein wahrscheinlich. Weißt du, das ist da, auf die Art, du sprichst die Podcaster-Zielgruppe ein, die machen dann selber...
Ich glaube, das funktioniert aber als Podcast besser.
Verdammt. als Hörspiel.
Dann können die Podcaster sich auch selber sprechen.
Ja, ja, am Ende wollen sie das natürlich, ne? Ja, aber generell muss ich sagen, ich finde die Idee wirklich mit so einer Sci-Fi-Trilogie, mit einer, was, mal so eine positive, mal wieder ein bisschen Mut zur Utopie, weißt du? Das fehlt mir so total heutzutage, egal in welcher Inkarnation. Es ist halt alles, weißt du, wir haben schon genug Dystopie um uns herum gerade halt, ne?
Ah, und das spricht mir aus der Seele.
Ja,
ich liebe ja Utopien.
Ja, und was haben wir früher gesagt? Mensch, lass es doch mal ein bisschen düsterer und ein bisschen vielleicht spannender werden und ein bisschen konfliktbehafteter. Und jetzt stehen wir da und denken so, Scheiße, ich würde gern mal wieder einfach wirklich nur mal was Positives sehen. Ne? Und einfach, ich will einfach, dass mich einer in den Arm nimmt und sagt, es wird alles gut. Weißt du?
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Gregor, es wird alles gut.
Das ist gut, danke, das reicht mir. Das reicht mir. Du musst mir ein Buch schreiben, was mir sagt, dass alles wieder gut wird, Mary. Das wäre super. Und ja, mich gut. Dann eine Gruppe Podcaster in den 90ern. Ich weiß, das wird ein bisschen schwierig werden, aber seien wir mal ehrlich, wir haben doch als Kind, du hast doch als Kind sicher auch mit einem Kassettentape-Deck, also mit einer Kassette damals was aufgenommen. Einen guten alten Casio-Kassettenrekordern.
Ja, natürlich.
Da haben wir doch im Prinzip schon gepodcastet. Weißt
Stimmt.
du? Machen wir einfach so die Geschichte einer, wir müssen aus kommerziellen Gründen, sollten wir in die 80er gehen, das ist die ganz sichere Base, ne? Und dann sagen wir, eine Gruppe junger Nerd-Podcaster auf dem Weg ins Erwachsenenwerden. Es wird alles gut.
Retro ist auch gerade wieder in.
Ist immer in. Retro ist immer in.
Ja.
Anscheinend, ne?
Und also gerade 90s Retro ist eigentlich total in.
In 90s, ja, die 90er, hier übernehmen langsam die 90er Jahre Partys, die 80er Jahre Partys. Die haben festgestellt, die gab es jetzt hier wirklich ewig, 80er-Jahre-Partys. Und irgendwann habe ich mir auch gesagt, Mensch, langsam müssen doch die aktiv in den 80ern, also da ist doch irgendwann mal auch ein Ruhestand erreicht. Und jetzt so langsam sind wir bei den 90ern. Und aber ich befürchte, dass sie ganz schnell in die frühen 2000er umschwenken und so, weißt du? Dann kann ich mir zwar
ich
wieder...
Ich nicht, ich mag halt auch tatsächlich... Weißt du noch, damals in den 90ern, als wir Teenager waren und dachten so, boah, das ist aber irgendwie... Ein bisschen öde hier und heute denke ich mir, ach, 90er war eigentlich gar nicht so schlecht.
Furchtbar. Ey, ich sag dir meine 90er-Nostalgie, ich habe letztens so einen 90er-Jahre-Mix gehört auf einer Autofahrt, also einfach so Songs, die man in den 90ern verflucht hat, weil man gesagt hat, das höre ich doch aus coolen Gründen nicht und so. Da habe ich fast Tränen in den Augen gehabt. Weißt du, das ist wirklich schlimm. Und dann, ich habe irgendwann mal eine Podcast-Folge, da haben wir mit Sascha aufgenommen, irgendwie 90er-Jahre-Gala. Und dann, als er angefangen hat für dieses Gefühl von einem freien in Europa und offene Grenzen und man war auf dem Weg, der nicht enden wollende Sommer und man war auf dem Weg, erwachsen zu werden. Da habe ich fast Tränen in den Augen gehabt, als ich das geschnitten habe. Weißt du, es ist natürlich viel Verklärung drin, machen wir uns nichts vor. Halt, ne?
Nein, aber es war ja alles auf einem guten Weg. Die Emanzipation ging nach vorne.
Ja.
LGBTQ-Rechte ging nach vorne. Wir haben alles uns erarbeitet, uns eröffnet und waren echt so, wie du schon sagtest, ne, der europäische Gedanke war da. Ne? Es gab auch Krieg und Katastrophen, aber gefühlt in dem Moment, wo die Türme umgefallen sind, hat die ganze Angst, die Welt in den Würgegriff genommen hat, alles verschlimmert.
Ja, klar. Ne, und danach ging es ein bisschen bergab in vielerlei Hinsicht. Und wo wir es jetzt sehen, sehen wir es jetzt. Und jetzt sind wir sicher noch nicht beim Endpunkt angelangt. Aber wir wollen ja positiv sein. Damals hat man sich auch nicht gedacht, dass das mal so umschwenkt. Und das kann es natürlich auch wieder in die andere Richtung halt, ne? Wir wollen das jetzt nicht aufgeben und so. Aber ich habe tatsächlich auch da, ich weiß genau, was du meinst. Also diese 90er, also wir machen eine Gruppe von Jugendlichen, die in den 90ern bereits Podcasts aufnehmen. Aber wir werden ein Eigenwort kreieren und so. Sowas in der Art. Wie gesagt, und dann weißt du, was ist das übliche? Timey-wimey, Zeitsprung, irgendwie sowas, 24. Jahrhundert, ich bin zufrieden. Weißt du?
Okay, ja, Timey-wimey kann ich, glaube ich.
Timey-wimey kriegst du hin, ja. Ja, ja. Dr. Who funktioniert da sehr gut bei sowas. Im Zweifelsfall Timey-wimey. Tja, Mary, ich glaube, da haben wir, glaube ich, ein bisschen schön über das Thema mal ein bisschen geredet und ich glaube, jetzt haben wir auch mit anderthalb Stunden eine gute Länge mal erreicht,
ja,
oder?
Ja, das denke ich auch.
Jetzt will ich dich auch nicht weiter aufhalten und mich nur ganz herzlich bei dir bedanken für deine Einblicke so ein bisschen in das Autorenleben. Finde ich wirklich sehr, sehr interessant und mir auch das ein oder andere Äuglein geöffnet.
Ja, das freut mich auf jeden Fall total. Und du weißt ja, ich bin immer gerne zu Gast.
Immer wieder gerne. Ja, dann in diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut, tschüss und ciao und kauft Marys Bücher. Ich verlinke es in den Shownotes. Ciao.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.